The Peckham Talks mit ihm, Christopher M. Peckham.
Heute zu Gast Julia, eine Stewardess packt aus über den Alltag einer deutschen Flugbegleiterin. Ich begrüße Julia. Sie ist eine Flugbegleiterin und arbeitet für ein deutsches Flugunternehmen. Liebe Julia, ich grüße dich.
Danke, dass ich hier sein darf. Hallo Chris.
Hi. Ja, sehr schön. Wir haben uns heute getroffen, etwas im Incognito-Style. Das erste Mal übrigens in meiner Sendung, muss ich tatsächlich sagen. Das habe ich jetzt auch noch nicht gemacht. Und wir wollten ein wenig über, ja, wie kann man das nennen, die Hintergründe, über das, was möglicherweise die Airlines nicht möchten, dass es in den Vordergrund tritt. Kann man das so nennen, ja?
Das kommt drauf an.
Wir wollen nicht nur negative Seiten heute beleuchten, natürlich. Wir wollen auch was Positives bestimmt auch sagen.
Ich glaube, dadurch, dass es unendlich viele Flugbegleiter, Instagrammer, Podcaster, YouTuber gibt, ist, glaube ich, gar nicht mehr so viel geheim. Es wird, glaube ich, schon über sehr vieles sehr offen gesprochen.
Ja gut, aber man will sich natürlich, also ich meine, man ist natürlich daran interessiert, in erster Linie als Airline, dass der Gast ein gutes Gefühl hat, also dass man sich gut verkauft, oder? Man möchte natürlich nicht da in irgendeine merkwürdige, ja, Diskussion oder in irgendwelche komischen Gerüchte, die im Umlauf sind und so weiter geraten, sodass man sich nicht wohlfühlt, weil letzten Endes ist es ja auch die Sicherheit, um die es geht. Also wir reden ja nicht heute über Sicherheitslücken, aber trotz alledem begibt man sich da ja in die Hände der Airline und möchte ja ein gutes Gefühl haben am Ende des Tages.
Ja, ja genau. Also der Servicegedanke und die Sicherheit, die spielen natürlich einen enorm hohen Aspekt in der Fliegerei.
Seit wann bist du denn Flugbegleiterin?
Seit 11 Jahren.
Seit 11 Jahren schon, okay. Mhm. Und war das immer so dein Traum, dein Ding? Und ist es auch so geworden und so passiert, wie du dir das vorgestellt hast?
Tatsächlich ja. Also ich als kleines Kind sind wir oft geflogen und da wollte ich schon immer Flugbegleiterin werden. Der Weg hat mich dann ein bisschen anders geführt. Also ich habe vorher noch eine Ausbildung gemacht und bin dann tatsächlich zur Fliegerei gekommen. Und es hat mich nicht enttäuscht. Also dank der Fliegerei habe ich natürlich Ecken der Welt gesehen. Da wäre ich, glaube ich, privat niemals hingeflogen. Einfach auch, ich sage jetzt mal, weil die Sicherheitslage in dem Land vielleicht jetzt nicht so vielversprechend ist, dass du da als Frau alleine hinreisen möchtest. Da muss man ja auch immer gerade nochmal unterscheiden, ist man jetzt ja in dem Fall weiblich oder männlich, ohne da jetzt jemanden ausgrenzen zu wollen, aber als Frau in manchen Ländern alleine zu sein, ist ja auch jetzt nicht so einfach.
Aber du lernst natürlich wahrscheinlich, wenn du in anderen Ländern bist, immer nur so einen kleinen Aspekt des Landes kennen, oder? Also wenn du zum Beispiel übernachten musst oder so und erst am nächsten Tag oder ein paar Tage später wieder weiterfliegst.
Ja? Ja, das stimmt. Aber du hast natürlich, du fliegst Ziele ja auch öfter an und demnach hat man ja auch, klar, nicht jetzt eine Woche vor Ort geballt, wo man sich aufhalten kann, sondern sagen wir jetzt mal 24, 48, 72 Stunden. Aber man fliegt ja öfter hin. Das heißt, du kannst dir ja immer wieder andere Sachen angucken. Nehmen wir jetzt mal New York. Da haben wir in der Regel zwischen 24 bis 48 Stunden Aufenthalt. Und dann sagst du jetzt, okay, was gucke ich mir heute an? Ich fahre jetzt heute mal in den Central Park. Und dann machst du das. Und das nächste Mal guckst du dir dann, was haben wir denn in New York noch so?
Die Freiheitsstatue.
Die Freiheitsstatue, genau, das guckst du dir an. Sorry, voll die Lücke gerade gehabt.
Das Empire State Building.
Das Empire State Building habe ich mir zum Beispiel erst einmal angeguckt.
Den Broadway, es gibt so vieles. Aber ich war noch Broadway, niemals in New York.
Den Times Square.
Ja. Ja, okay. Ja. Und sag mal, jetzt arbeitest du seit 11 Jahren immer für die gleiche Airline?
Ah,
tatsächlich,
ja.
Okay. Also, und würdest du sie auch als guten Arbeitgeber bezeichnen?
Ja.
Ja. Okay. Also das heißt, du bleibst ihr noch lange erhalten.
Das ist der Plan. Also ich habe aktuell keinen Plan B.
Okay. Ja, ja, das ist ja wunderbar, sehr schön. Also im Grunde ist es aber unterm Strich ein Traum, wie ein Traumjob auch für dich.
Absolut. Okay. Du hast einfach, und das muss man mal vielleicht vorweg sagen, du hast natürlich eine Work-Life-Balance, die ist unschlagbar. Weil du bist jetzt vielleicht mal 5 Tage von zu Hause weg, aber du bist dann dafür auch 3-4 Tage am Stück zu Hause. Und dann reden wir von ganzen Tagen. Ne, von morgens bis abends, du kannst super viel in der Zeit machen. Du kannst einkaufen, wenn alle anderen arbeiten sind. Du kannst zum Amt gehen, wenn da keiner ist. Also oder Arzttermine ausmachen. Da ist die Work-Life-Balance schon deutlich besser. Natürlich bist du dann auch mal für Treffen mit Freunden oder Familienveranstaltungen nicht da. Aber das kann man ja alles auch wieder nachholen oder dann sich später treffen. Es ist halt immer ein bisschen planerisch auch ein Eck, das muss man auch dazu sagen, aber die Work-Life-Balance ist grandios.
Kannst du mal ganz kurz so erklären, wie so ein normaler Tag für dich aussieht, wenn du eben dann als Flugbegleiterin wieder einsteigst nach ein paar Tagen Freizeit? Du kennst die Route schon im Vorfeld. Das wird dir gesagt. Also wie ist denn eigentlich der Plan? Weißt du in etwa so für 1-2 Monate, was für Routen du fliegen wirst?
Ich weiß was haben wir jetzt, März? Ich weiß jetzt schon, dass ich im April fliegen werde. Genau, also wir planen immer so einen Monat gut vorher. Und im April, Anfang April fangen wir an, den Mai zu planen.
Das heißt, wie lange, also das ist ja das, was ich eigentlich meine, wie lange bevor es losgeht, bevor der Flug startet, bevor die Passagiere kommen, wie lange davor bist du da? Also wann fängst du an sozusagen und wie fängst du an? Was ist so das Erste, was du machst, wenn du da ankommst?
Ich check mich ein, also ich sag quasi der Firma, hi, ich bin da, das funktioniert bei uns digital. Dann hole ich mir einen Kaffee, ganz wichtig, der Kaffee. Und dann mache ich meine Briefing-Vorbereitung, sprich wir kriegen ja vor jedem Flug die Passagieranzahlen genannt, wir wissen genau, wer kommt, also das wird mit tatsächlich auch mit Namen veröffentlicht. Wir sehen, haben die besondere Essen vorbestellt, haben die Kinder dabei, haben wir Babys dabei, weil da wird auch nochmal unterschieden zwischen Kindern und Babys, weil die einen reisen ja quasi auf dem Schoß der Eltern, die anderen haben einen eigenen Sitz. Ich weiß, haben wir Tiere dabei, also es gibt ja, ich sag mal, Pet in Cabin oder halt auch, nennen wir es mal Emotional Support. Tiere oder Service Animals, ne? Also je nachdem, was du halt hast, hast du ja eventuell nur einen Hund, den du jetzt von A nach B mitnimmst, weil du sagst, der Hund muss jetzt mit in den Urlaub, oder du sagst, du brauchst den Hund, weil du blind bist, das wissen wir auch, haben wir blinde, taube Passagiere an Bord, haben wir Passagiere an Bord, die mit einem Rollstuhl gebracht werden oder die schlecht zu Fuß sind, und sowas lese ich mir dann vorher durch. Dann gucke ich mir auch immer an, wie lang ist heute die Flugzeit. Die Flugroute erfahren wir dann tatsächlich immer vom Cockpit. Also das Cockpit kommt ja zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt zum Briefing dazu. Und die geben uns dann quasi die Flugroute, die Flugzeit nochmal im Detail.
Sind eigentlich die Piloten, mit denen ihr fliegt, sind das immer andere oder kennt ihr euch?
Ja. Also du lernst natürlich über die Jahre den einen oder anderen kennen, und dann passiert es auch, dass man sich immer wieder trifft, aber eigentlich ist es so gedacht in der Fliegerei, dass das Team immer komplett neu gemischt wird. Also du kannst natürlich jetzt sagen, boah, der Chris und ich, wir verstehen uns so gut, wir möchten den nächsten Flug zusammen haben, und dann versuchst du den nächsten Flug auch zusammen zu bekommen im April jetzt oder im Mai. Das kann gut gehen, das kann auch mal nicht klappen, aber im Großen und Ganzen versucht man schon, die Teams immer wieder neu zu mischen.
Warum macht man das?
Die Fehlerquote, da geht es tatsächlich um, wir haben ja bestimmte Standards, alles ist standardisiert bei uns, alles funktioniert nach, ich sage jetzt mal, einem Service Manual oder im Cockpit nach Checklisten, und dass man da einfach nicht anfängt, ja, dass sich Fehler einschleichen.
Menschliche Fehler sozusagen? Oder?
Da ist, ja, in dem Fall menschliche Fehler.
Also dass man sich, ja, dass man sich streitet,
alles, was wir machen.
Dass man sagt, du, jetzt fängst du schon wieder damit an.
Zum Beispiel, ja. Also es ist ja alles standardisiert bei uns. Okay. Und danach soll gearbeitet werden. dass möglichst die Fehlerquote halt immer eingeschränkt ist oder auch in der Kabine. Also wir haben einmal das Cockpit und einmal die Kabine und in der Kabine guckt man, dass der Gast halt immer dasselbe Serviceerlebnis hat. Natürlich hast du da, ich sag mal, menschliche Feinheiten, weil der eine lächelt mehr, der andere weniger, der andere merkt sich die Namen beim ersten Mal Namen angucken, lesen und spricht dann den Gast immer wieder mit dem Namen an. Aber dass im Großen und Ganzen der Service halt immer gleich abläuft. Oder dass halt fliegerisch vorne im Cockpit die Dinge immer gleich abläuft.
Weil sie jetzt bei anderen Sachen sagt, so never change a winning team, weißt du, dass man sagt, so die haben schon immer gut zusammengearbeitet, dann bleiben die auch zusammen. Als wenn man sich jetzt immer wieder neu, das ist ja, ich meine, gut, das kann man vielleicht mit anderen Sachen, anderen Professionen dann nicht so vergleichen, aber so, wie ist es denn bei den Flugbegleitern oder Flugbegleiterinnen, dann sind die auch immer, wechseln die auch immer? Auch immer.
Wir wechseln immer. Ja. Genau, also sagen wir jetzt mal für eine Tour, weil wir nennen das alles immer Touren, also du hast eine Kurzstreckentour oder eine Langstreckentour, da ist es in der Regel so, dass wir alle zusammenbleiben. Also von Briefingbeginn in Frankfurt bis wir wieder in Frankfurt ankommen, da bleiben wir in der Regel schon zusammen. Da kann natürlich auf Kurzstrecke kann es schon mal sein, dass da vielleicht hier oder der eine ausgetauscht wird, einfach weil die eine andere Rotation haben als wir.
Okay.
Aber im Großen und Ganzen ist es schon so gewollt, für eine Tour bleiben wir zusammen.
Das ist ja interessant. Das hätte ich gar nicht gedacht. Also hätte ich gar nicht. Aber ja, okay. Mhm. Hat das auch was mit Sicherheit zu tun? Also dass man auch sagt, man möchte irgendwie, dass die Leute vielleicht nicht zu sehr wie zusammenklüngeln oder irgendwie, also dass man letzten Endes wie immer eine neue Situation erschafft, möglicherweise, also eine bisschen auch vielleicht wie unberechenbare Situation, dass man sagt, ich weiß gar nicht, mit wem ich in einem halben oder dreiviertel Jahr fliege, und das macht es natürlich auch vielleicht schwieriger, wenn jetzt irgendwie ein, keine Ahnung, ein Terrorist oder, also ich greife das jetzt so weit heraus, aber wenn jetzt irgendwie eine Gefahr besteht, eine Sicherheitsgefahr, weißt du so ein bisschen, was ich meine?
Mhm. Ich glaube, so überspitzt jetzt im Grunde nicht, aber wenn wir es mal überspitzt darstellen, vielleicht cockpitseitig so, dass der eine jetzt auf die Idee kommt, so hey, wir fliegen mal ein Salto mit dem Flieger, lass uns das mal ausprobieren. Hab das jetzt schon, ich glaube vielleicht so, aber...
Okay, das ist aber noch nicht passiert bis jetzt, ja? Du bist noch kein Salto gemacht.
Nee, aber es gibt doch diesen Film, ach, wie heißt der mit...
Ja, mit Denzel, oder? Mit Denzel, genau. Washington, der Flight heißt der, ja.
Flight, genau. Der fliegt doch in Salto, also nicht in Salto, aber kopfüber das Flugzeug.
Ja, aber ich glaube, um irgendwas zu retten, oder? Also um das Flugzeug zu retten.
Ja, zu stabilisieren, glaube ich.
Zu stabilisieren, glaube ich, ja, genau.
Oh, das ist auch schon 100 Jahre her, dass ich den Film gesehen habe.
Ja, jetzt kriegt man langsam Lust darauf wieder. Bist du mal. Und wenn du die Strecken, die ihr dann anfliegt, also wenn du dann schon weißt, okay, das werde ich in einem Monat fliegen, gibt es für dich da eben Sachen, auf die du dich freust und Sachen, auf die du dich weniger freust?
Ja, auf jeden Fall.
Und warum? Und was? Und wohin?
Also es ist ja, du kriegst ja mit, ich sag mal, Dienstplanveröffentlichung, weißt du ja auch schon, mit wem du zusammenfliegst. Da werden auch dann immer die Namen veröffentlicht. Und dann siehst du zum Beispiel Kollegin oder Kollege XY und sagst so, ah, super, wenn ich mit dem immer unterwegs bin, wir machen immer was, wir sitzen nicht nur im Hotelzimmer rum,
ja, gut.
Wir gehen immer was essen, oder du sagst jetzt, oh, wenn ich jetzt das nächste Mal nach New York fliege, ich habe da bei Instagram so ein Food Place gesehen, da will ich unbedingt hin, oder du fliegst nach Indien und sagst, ich freue mich mega auf die Massage. Also es gibt die unterschiedlichsten Dinge, auf die man sich freuen kann.
Und auf was, auf was freut man sich weniger? Das wollte ich sagen, Entschuldigung. Auch auf die Kollegen sozusagen. Also, oh nein, der schon wieder.
Ja, zum Beispiel. Oder auch einfach, wo man sagt, so, okay, der Flug ist jetzt, das weiß man einfach aus der Erfahrung. Ich nenne es jetzt mal unser Schubladendenken, ne? Also unser weil man einfach eine bestimmte Erfahrung gesammelt hat auf bestimmten Strecken, dass man einfach sagt, okay, meine Schublade verrät mir jetzt, das wird ein besonders anstrengender Flug.
Mhm. Kannst du da ein Beispiel nennen?
Also ich muss gestehen, ich finde Indienflüge immer sehr anstrengend. Mhm. die sind für mich persönlich einfach, weil unsere Kulturen da so unterschiedlich sind, sind die für mich immer sehr anstrengend, weil du musst wirklich immer zu 110% den Servicegedanken aufrechterhalten, du musst immer voll da sein, du kannst nicht so viele Arme haben, wie die Passagiere gerne hätten, dass du sie hast, einfach weil du ständig irgendwelche Wünsche erfüllen darfst. Mhm. Das ist dann schon, wo du sagst, so, okay, es ist super anstrengend, einfach die Kulturen und die Mentalität sind doch da auch sehr anders.
Mhm. Bei so einem Indienflug, was sind so die Klischees, die dann passieren? Also wie geht die indische Familie an Bord anders mit dir um als eine europäische Familie?
Da muss man vielleicht einfach mal vorweggreifen und sagen, dass in Indien es noch gang und gäbe ist, dass man Angestellte daheim hat. Also wirklich die einem jeden Mund von den Lippen ablesen und die einem Wasser bringen, die einem Tee bringen.
Aber wenn man ein bisschen vermögender ist, oder?
Ja, auch ich denke, also ja, ich denke, ich glaube, es geht tatsächlich auch in untere Schichten, ja, weil irgendwie kann sich ja immer was leisten. Und so ist es halt auch an Bord. Also die kommen schon rein und verlangen schon nach Wasser, was ja auch absolut okay ist, weil die saßen vielleicht schon, weil die kommen ja meistens schon von irgendwo her. Mhm. Also selbst wenn du sagst, wir fliegen jetzt aus Indien los, das ist ja nicht gegeben, dass die nur eine halbe Stunde, Stunde Anfahrt zum Flughafen hatten, sondern die kommen vielleicht schon von irgendwo, hatten 3-4 Stunden Aufenthalt am Flughafen und kommen dann natürlich an Bord und haben erstmal Durst oder Hunger. Und das weiß man, wir sind da auch schon mal drauf vorbereitet, da steht schon immer irgendwie Wasser auch parat, dass man denen das direkt reichen kann. Aber man, also, das ist sowas und die sind sehr fordernd in ihrer Art. Und das ist ja, du hast dann einfach auch, ich sag mal jetzt 200 Personen, die so sind. Also deswegen sage ich, man hat nicht so viele Arme, wie die Passagiere gerne hätten, dass man hätte.
Ja, okay.
Weil man kann ja immer nur einen nach dem anderen abarbeiten.
Naja gut, aber ich denke halt, das Ding ist ja, dass, also ich meine, es hat ja nichts damit zu tun, ob man offen oder nicht offen für Kulturen ist, sondern ich glaube, dass es Unterschiede in Kulturen gibt, ist ja eigentlich bekannt, also so ist es halt. Ja.
Ja.
Und ich denke natürlich auf so einem kleinen Raum wie so ein Flugzeug, da äußert sich das natürlich sehr stark, kann ich mir vorstellen. Ja,
auf jeden Fall.
Das ist ja so aufeinander, wenn man ja so aufeinander klatscht fast schon.
Ja, du hast halt ganz wenig Raum, du hast nur diesen einen Sitz, wo du drin sitzt und da lebst du deine komplette Persönlichkeit aus. Es gibt natürlich Personen, die gehen in der Masse voll unter und dann hast du immer wieder den einen oder den anderen, der halt enorm heraussticht. Und es gibt halt den einen oder den anderen, der halt deine ganze Energie zieht. Also ich meine, im Grunde, man muss ja nur mal Instagram aufmachen und dem ein oder anderen Profil folgen, die Passagiere so posten. Also es gibt da diesen, ich glaube, Cabin Crew Life heißt der, der postet immer, was auf allen möglichen Flügen passiert. Und da siehst du schon, so ein Passagier schafft es, die ganze Energie von den da rumsitzenden Passagieren auszusaugen und halt auch von der Crew, ne? Es ist wirklich so. Okay. Also das Fliegen ist nicht immer nur schön, da passieren die wildesten Dinge.
Ja, ja, die wollen wir ja heute von dir erfahren.
Ja. Sehr schön, ich bin bereit.
Absolut. Ja, nee, das war ja so ein bisschen dieses Ding, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Und so für mich dieser Trigger-Moment, als du, also eben in einer Situation, wo wir uns eben privat kennengelernt haben, auch erzählt hattest über die hygienischen Zustände teilweise bei Flügen. Das war ja das, was mich getriggert hat, muss ich ganz ehrlich sagen, auch ein bisschen diesen Talk voranzutreiben. Also nicht nur deswegen, ich wollte nicht schwerpunktmäßig darüber sprechen, aber das fand ich ja eben etwas, wo ich so gedacht habe, das hört man ja doch eher selten. Ja,
ja, das stimmt. Obwohl auch da wieder im Internet das ein oder andere Video kursiert. Also es, ich sag mal so, der Raum, um sich auszuleben an Bord, ist ja wirklich nun sehr begrenzt. Aber es schaffen immer wieder die einen oder die anderen zu sagen so, wow, oder Dinge zu machen, wo man dann hinterher sagt, so wow, das hatte ich wirklich noch nicht. Das ist mir noch nicht passiert. Ich weiß noch, auf einem meiner ersten Flüge, ich weiß nicht mal mehr, wohin das war, aber da stand auf einmal mitten in der Kabine beim Boarding-Prozess ein Passagier nur noch in Unterhose bekleidet, der dann halt einfach meinte, so, ich habe jetzt, also der Boarding-Prozess läuft, ne? Das nimmt ja, also das, so ein Boarding dauert ja auch, je nach Flugzeugmuster und ich sag jetzt mal, je nach Kultur auch, kann das mal schneller und mal langsamer gehen. Und dann hast du da einen Passagier, der im Gang steht, im hinteren Teil der Kabine, seinen Koffer auf seinem Sitz ausbreitet und anfängt, sich umzuziehen. Und du stehst da so und denkst so, ich komme jetzt gar nicht dahin, da stehen so viele Menschen dazwischen, aber wie sage ich denen denn jetzt, dass er sich bitte hier nicht umzuziehen hat? Zumal da ja auch Toiletten sind, in denen man das machen kann.
Hat es ihm jemand gesagt?
Die anderen Passagiere dann, ja, also ja. Okay. Die haben sich dann darüber echauffiert, dass er da nur noch in Unterhose bekleidet stand. Okay. Weil wir sind nicht hingekommen. Zumal wir ja auch beim Boarding-Prozess nicht unsere Türen verlassen dürfen. Da gibt es bestimmte Voraussetzungen, wann wir von unserer Tür weg dürfen. Und das ist ja dann auch wieder der Sicherheitsaspekt, der da mit reinkommt. Aber im Regelfall sollen wir die Tür ja nicht verlassen.
Naja, okay. So, was ich ja angespielt habe, war ja ein bisschen diese Geschichte, dass man sagt, wegen Hygienestandards, dass man zum Beispiel sagt, nicht jeder weiß, wie eine Toilette funktioniert.
Ja, oder wo die Toilette sich befindet.
Also das ist tatsächlich auch passiert, ja? Oder ist schon öfter mal passiert, dass jemand in die Ecke das gepinkelt hat? Ja. Tatsächlich.
Gepinkelt, ja.
Alles
Nummer mögliche. Eins oder Nummer zwei.
Ja. Tatsächlich. Da setzt sich jemand hin oder was? Aber ist da nicht Betrieb? Also merkt man das nicht, wenn da einer auf einmal oder?
Man muss ja sagen, das passiert ja auch zu Momenten, wo wir vielleicht jetzt nicht in unserer Galley sind, sondern vielleicht gerade Service in der Kabine machen. Und dann kommt man zurück und dann findet man eine Überraschung. Und weiß vielleicht gerade in dem Moment nicht, ist mir jetzt hier Apfelsaft ausgelaufen? Weil das passiert ja auch mal, ja. Das ist ja, ein Flugzeug bewegt sich ja nicht immer still in der Luft, sondern du hast ja auch hier und da mal kleine, leichte Turbulenzen. Also so, dass du einfach sagst, so, der Flieger hat jetzt ein bisschen gewackelt, ist nichts passiert oder so, aber er hat mal kurz gewackelt. Oder... Und dann kann es schon mal sein, dass auch was ausläuft, ja, oder beim Draufstellen, wenn wir müde sind, dass wir vielleicht Sachen daneben stellen und dann fällt der Apfelsaft runter und die Kollegin, der Kollege hat es noch nicht geschafft, das wegzumachen. Und dann steht man da und muss halt erstmal kurz überlegen, was genau ist das jetzt hier? Ist das jetzt...
Aber bist du auch schon mal zurückgekommen und dann lag da so ein Kackhaufen in der Ecke oder das noch nicht?
Das ist mir persönlich noch nicht passiert. Was mir aber passiert ist, ist, dass ein Hund aus seiner Box ausgebüxt ist und sich dann in der Business Class im Gang auf dem Teppich erleichtert hat.
Ah, okay. Naja, das ist ja so ähnlich, ja?
Fast. Das ist so.
Na gut, ja. Beim Hund ist es vielleicht auch nicht so schlimm. Aber, und das, sag ich mal, mit meinem heute investigativen Anspruch, den ich hier an den Tag lege, aber und das passiert aber tatsächlich nur bei manchen Flügen. Also das passiert nicht bei einem innerdeutschen Flug. Da pinkeln wenig Leute ins Flugzeug.
Ja, ich sag jetzt mal, bei einem innerdeutschen Flug hat man auch gar nicht so viel die Zeit dafür.
Naja, gut, ja, wenn man dringend muss.
Ja, aber dann hat man ja doch auch die ein oder andere Toilette zur Verfügung. Ich glaube, man kann es nicht unbedingt auf eine spezielle Strecke einschränken, sondern ich glaube, das passiert auf vielen Strecken, weil wir ja nicht nur Passagier A fliegen. Also dadurch, dass du ja die verschiedensten Kulturen, Menschen und Kulturen immer wieder von A nach B bringst. Also so ein Flieger sagt ja, also nur weil du jetzt zum Beispiel nach Amerika fliegst, hast du nicht nur Amerikaner an Bord.
Ja, na klar.
Das ist so, klar. Und dann kann es halt auch mal auf einer Strecke passieren, wo du am wenigsten damit rechnest.
Wie ist denn so der durchschnittliche Fluggast? Ist der zu euch eben als Personal? Ist der nett? Ist der im Durchschnitt, also was du sagen würdest, würdest du sagen, ich habe eigentlich im Durchschnitt, es gibt immer so wie überall ein paar Arschlöcher, aber es ist grundlegend, sind sie nett?
Im Grunde sind sie alle nett, ja.
Ja.
Und auch, ich sag mal in Anführungszeichen, hörig, weil wir haben ja immer noch die Aufgabe, ja, es ist ein blödes Wort, aber mir fällt gerade kein anderes ein, aber wir haben ja in erster Linie sind wir für die Sicherheit an Bord zuständig. Und das heißt, wir haben ja gewisse Maßnahmen, nenne ich sie jetzt einfach mal, die wir durchsetzen müssen. Ne? Also, dass jeder Passagier vor Start und Landung angeschnallt ist, dass die Sonnenblenden oben sind, dass die Tische hochgeklappt sind, dass die Computer weg sind, dass keine Geräte gerade geladen werden und eventuell Ausgänge blockieren, dass das Handgepäck ordentlich verstaut ist. Da sind sie im Grunde der große Haufen immer sehr kooperativ, also und auch super nett.
Bist du eigentlich schon mal in Turbulenzen geraten, so? Also in stärkere, dass du so gedacht hast, ja. Oh, scheiße? Ja?
Ja.
Kannst du mal davon erzählen, was das war?
Das war tatsächlich ein Unwetter und wir haben, also wir, das Cockpit hat versucht, das zu umfliegen und das, in der Regel sagen wir mal so, das klappt ja auch. Und da war aber einfach so ein Ausläufer, wo der Flieger dann ein bisschen abgesunken ist und das passiert dann ein bisschen in Zeitlupe. In dem Moment hast du so das Gefühl, wenn du, weil wir stehen ja, wir sind ja in der Regel, wenn sowas passiert, in dem Großteil der Fällen sind wir angeschnallt, weil die Anschnallzeichen gelten auch für uns und wenn das Cockpit die Anschnallzeichen anmacht, dann beenden wir unseren Service oder was auch immer wir gerade machen, setzen uns hin und schnallen uns an. Und dann gibt es diese unvorhersehbaren Turbulenzen oder Clear Air Turbulenz, die passieren, da rechnet keiner mit und dann bist du einfach in dem Moment da drinne. Und es passiert dann ein bisschen wie in Zeitlupe, also alles bewegt sich in Zeitlupe an die Decke und fällt auch so in Zeitlupe wieder runter. Also in dem Moment fühlt sich das immer so ein bisschen an. Okay. Es passiert natürlich viel, viel schneller, aber das ist so also meine eigene Wahrnehmung war, dass das so in Zeitlupe passiert ist. Ich kann nicht richtig an meine Kollegen erinnern, wie die sich versucht haben festzuhalten, wie die Sachen umgefallen sind, wie dieser Trolley, also quasi die Teile, die wir so durch die Kabine bewegen, das nennt sich ja Trolley, wie der so mit in Zeitlupe an die Decke ist. Echt? Und dann dieser Bums auf dem Boden.
Also ihr seid wie richtig runter sozusagen dann, ja?
Ja, also der Flieger ist richtig abgesagt.
Richtig abgesagt. Okay. Ja. Ja klar, dass das in Sekunden passiert, weil man ja glaube ich auch ziemlich Angst hat in dem Moment so.
Ja, das ist super gruselig. Das ist super gruselig. Also, und du nimmst ja nur, ich sag mal, deinen kleinen Raum wahr, in dem das passiert. Und das Ausmaß dieser Turbulenz siehst du ja dann erst viel später. Wenn du dann, sag ich mal, durch die Kabine siehst und siehst, okay, hier sind jetzt gerade tatsächlich Passagiere verletzt worden, dann hängen vielleicht irgendwelche Speisen an der Decke oder im schlimmsten Fall Tomatensaft oder Getränke, ne, und das tropft dann noch so runter, dann. Also das ist schon, also es ist ein paar Mal jetzt tatsächlich passiert und jedes Mal denke ich mir, boah, das ist einfach, du bist da so diesen Mächten überlassen, du hast keine Chance, wenn es dich überrascht. Du versuchst dich halt noch festzuhalten und hoffst, dass es gut geht.
Aber das war nie für dich wie so ein Grund zu sagen, ich suche mir einen anderen Job?
Nein. Ja. Nee, aber du bist da auch schon, also ich hatte diese eine Turbulenz, die wir hatten, wo wir versucht haben, das Unwetter zu umfliegen, da habe ich schon gemerkt im Nachhinein, das hat mich sehr beschäftigt. Mhm. Also da hat der Körper reagiert dann drauf und dann kommt dein Kopf gar nicht mit. Also es hat dann kurz gewackelt und ich habe auf einmal angefangen zu zittern. Ja. Also einfach, weil ich so die Nachwirkungen davon haben mich dann einfach überrascht, ne? Dass ich dachte so, okay, krass, es macht mir doch mehr Angst, als ich mir vielleicht jetzt eingestanden habe. Und es legt sich dann wieder. Es ist wie beim Fahrradfahren, ne? Fällst du hin und dann stehst du wieder auf.
Ja, gut, das kommt immer so ein bisschen drauf an natürlich, gell? Ich glaube, es ist ja, wie ist denn das eigentlich bei Passagieren, die extreme Flugangst haben? Sowas gibt es doch bestimmt auch, oder?
Ja, öfter als man denkt.
Ah, tatsächlich. Ja. Die sich an dich klammern, oder?
Das jetzt nicht, also an uns jetzt vielleicht nicht, aber an die Person, mit der sie reisen, oder an den Sitz, oder an ihr Tier, oder an ein Kuscheltier. Also was auch immer die so dabei haben. Also es passiert, also ich glaube, im Durchschnitt, wenn man es mal runterbricht, hat man wahrscheinlich mehr Gäste mit Flugangst an Bord, als die, für die das normal ist. zu fliegen.
Ja, gut, okay. Also ich meine, ich denke, also früher, als ich mal ein paar Mal auch in Amerika war und dann so ein bisschen längere Strecken geflogen bin und so, klar gibt es so Momente dann auch, so, wo es vielleicht ein bisschen wackeliger wird, wo man vielleicht dann auch so denkt, wow, ich weiß, ich bin ja ganz weit oben. Aber es ist dann grundlegend für mich, ich habe mir da nie drüber Gedanken gemacht. Und als ich älter geworden bin, habe ich tatsächlich dann, ich habe einen Flug mal gemacht mit meiner Ex-Freundin und als ich an Bord war, auf einmal war ich fertig mit den Nerven. Als das Flugzeug hochgegangen ist, was mir noch nie in meinem Leben passiert ist, ja, habe ich gedacht, oh mein Gott. Und das war auch den ganzen Flug so. Es war nicht so ein langer Flug, ich glaube, es war nach Spanien. Aber das hat einen so überrascht fast schon, ja. So, und ich glaube, dass das letzten Endes auch, also ich will jetzt nicht sagen, es hat was mit dem Alter zu tun, aber irgendwie auch was irgendwann Normales ist, weil man ja das Gefühl hat, es gibt ja einige Leute, die sagen mir immer, naja, wenn ich im Auto sitze, dann kann ich ja theoretisch immer noch das Steuer rumreißen, aber wenn ich im Flugzeug sitze, bin ich ja wie ausgeliefert, ja.
Ja.
Und das ist, glaube ich, dieser kleine, feine Unterschied, den man manchmal spürt, wenn man da oben dann ist.
Ja, ich glaube, das und in deinem Fall, das klingt total blöd, aber je älter man wird, umso mehr Ängste entwickelt man auch einfach. Ja. Ne? Also man ist ja so, man vergleicht es ja auch mal so mit Kindern. Ja, Kinder, die haben so von nichts Angst, ja, der Jugendliche Leichtsinn. Und irgendwann, je älter man wird, auf einmal merkt man so, ah, oh, die Nummer ist mir jetzt nicht so ganz geheuer.
Ja, man, wenn man jung ist, denkt man, es wird schon gut gehen. So.
Genau. Und ich glaube, so ist es auch bei Flugangst, dass es vielleicht jetzt in deinem Fall einfach überraschend kommt, dass man heute merkt, so, oh, fühle ich mich nicht mehr ganz so wohl mit und dann halt dieser Kontrollverlust. Mhm. Weil man gibt ja die Kontrolle ab. Du hast jetzt da 2, 3 Menschen vorne, je nachdem, wo du halt hinfliegst und sagst so, ich vertraue denen jetzt mein Leben an.
Mhm. Sind denn für dich so der auch jetzt, sagen wir mal, der Durchschnittspilot, mit dem du zusammenarbeitest, kann man denen vertrauen? Also würdest du, oder gibt es Leute?
Ja, ja, absolut. Klar, musst du ja auch. Hm. Aber du, also man sagt immer in der Fliegerei, wir bilden Teams innerhalb von Sekunden. Also dass diese Teambildung bei uns einfach enorm stark ist. Und du lernst die ja, na klar, jetzt nicht so intensiv kennen, wie jetzt vielleicht deine Kabinenkollegen, aber du hast sie vorher mal gesehen, du hast ihren Namen gehört, hast schon mal ihre Mimik-Gestik beobachtet, wenn sie gesprochen haben, wirken sie sympathisch, wirken sie unsympathisch und du hast ja, ich sag mal so, eine halbe Stunde, wo du einen Menschen ein bisschen kennenlernst und wir bilden, also ich glaube, da gab es sogar mal eine Zeit, dass wir innerhalb von, ich glaube, 90 Sekunden oder so unser Team bilden.
Ja, okay.
Ich glaube, es ist sogar noch weniger. Ich bin mir da gerade nicht mehr ganz sicher.
Na ja, gut, das kann ich mir schon vorstellen. Letzten Endes ist es ja auch immer wie so eine, schon eine Extremsituation im Sinne von, da muss ja eine gewisse Kontrolle stattfinden. Wir müssen da gut durch. Es geht hier ja um mehr als einfach nur um gemeinsam Fahrrad zu fahren oder so, sondern das ist ja schon diese Verantwortung, die man ja eigentlich gegenüber auch den Menschen hat, die man transportiert und dem ganzen Ding. Also niemand möchte mit so einer Kiste abstürzen, ja. Also deswegen glaube ich, das wird das wahrscheinlich auch antreiben, diese kurze, dieses Bonding, ja, dieses schnelle Bonding sozusagen. Aber ich meine, es gab ja so Geschichten, gab es nicht mal vor vielen Jahren so einen Typ, der irgendwie psychische Probleme hat und gegen so einen Berg geflogen ist?
Ja, da gab es, glaube ich, auch sogar vor kurzem eine Reportage, die das nochmal aufgearbeitet hat.
Weil das sind ja schon so Sachen, weißt du, wo man so denkt, naja, in einer, ich meine, das passiert sehr, sehr selten, ja.
Ja, aber genauso gut kannst du ja auch sagen, okay, ich kann auf keinen Weihnachtsmarkt mehr gehen, weil da könnte jetzt einer auf einmal auf komische Ideen kommen oder
auf der Autobahn oder so irgendeiner.
Oder auf der Autobahn, genau. Ja. Also ich sag mal, jede Situation in deinem Leben bestimmst ja nicht nur du alleine. Hm. Da sind ja viele Faktoren, die von außen auch kommen. Hm. Wo du keinen Einfluss drauf hast.
Ja, ja, natürlich. Klar.
Es ist allerdings, glaube ich, bei der Fliegerei einfach ein bisschen mehr der Kontrollverlust. Ne? Weil man sich da als Passagier setzt, man sich da einfach rein. Man kennt niemanden davon, das ist nicht so wie bei uns als Crew, dass man sagt so, ja, ich weiß jetzt zumindest schon mal, wie Person A, B, C heißt. Er hat mich schon mal mit denen kurz unterhalten, sondern du kommst da rein, da ist dann eine Crew, die sagen dir vielleicht nur guten Tag, herzlich willkommen und das nächste, was du von denen hörst, ist, was möchten sie trinken? So.
Ja. Naja, gut.
Oder bitte schneiden sie sich an.
Naja gut, ich habe schon das Gefühl, als Passagier habe ich schon das Gefühl, dass man, wenn man sich hinsetzt und so, da ist ja schon so eine gewisse Autorität zu spüren, dass man denkt, die haben das schon im Griff. Also man hat schon das Gefühl so. Ja, das ist ja so dieser, so wie so ein kleiner, feiner Faden an Vertrauen, der sich da herumwebt, sozusagen, indem man denkt, naja, also zwischen dem Absturz und meinem Leben sozusagen, da steht immer die Crew, ja, habe ich das Gefühl. Weißt du, so.
Dafür sind wir ja auch da, wir sollen das ja, also das Cockpit soll dein Szenario ja komplett vermeiden und wir sind ja schon auch dafür da, dann, falls irgendwas passiert, dich lebend aus diesem Flieger rauszubringen. Mm. Das ist ja unsere Hauptaufgabe. Mm. Also nicht nur das nett sein und dir deinen Tomatensaft mit Salz und Pfeffer zu servieren, sondern auch dich zu retten und dich zu beschützen. Ja? Also nehmen wir nur mal jetzt dieses Beispiel von der Powerbank, die überhitzt und auf einmal brennt. Ja? Dann sind wir die Feuerwehrleute an Bord. Mm. Oder du hast keine Ahnung, du bist blöd gefallen und tust dir weh, ja, dann sind wir auf einmal die Sanitäter, die Ärzte, die Ersthelfer. Scheiße. Also egal, welche Situation wir ja an Bord haben, wir sind ja immer erstmal der Ansprechpartner. Wir sind auch ganz oft einfach nur Streitschlichter, wenn es darum geht, dass der Vordermann die Rückenlehne zurückgemacht hat, was sein absolutes Recht ist, und der Hintermann aber denkt, der Vordermann hat das nicht zu tun. Also egal, welche Situation wir an Bord haben, wir sind ja immer da.
Gab es denn schon, also aus deiner oder das, was du erlebt hast, gab es eine Situation, eine andere Art von Sicherheitsrisiko, dass einer ausgerastet ist?
Also Klopf auf Holz, bei mir persönlich noch nicht. Mhm. Ich weiß, dass es diese Situation gibt. Es war ja jetzt auch gerade erst in den Nachrichten, dass eine Maschine umkehren musste, weil ein Unruly, das nennt sich in der Fliegerei Unruly-Passagier, an Bord war, der eskaliert ist und die Crew es nicht geschafft hat zu deeskalieren, und der musste ja von der Polizei dann abgeholt werden. Und da musste der ganze Flieger umdrehen.
Okay. Machst du dir denn über sowas wie so eine Flugzeugentführung Gedanken? Also sowas ist heute ja, na, ich weiß gar nicht, ob es noch modern ist, aber es ist eine Zeit lang gab es das öfter mal. Dann gab es natürlich den World Trade Center und so weiter, aber bereitet ihr euch auch auf sowas vor in so Schulungen?
Ja.
Das schon.
Okay. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt auf eine Flugzeugentführung, weil wir da einfach, sag ich mal, bestimmte Sicherheitsstandards haben, die wir einhalten, damit das einfach nicht mehr passiert. Also da passiert im Vorfeld schon so viel, dass man einfach sagt, okay, wir kommen erst gar nicht in diese Situation. Aber wir sind für alles irgendwie, wurde das schon mal mental auf irgendeine Art und Weise oder mit irgendeinem Training vorbesprochen, geübt, oder man wurde schon mal drauf sensibilisiert. Man kann es natürlich jetzt nicht so pauschalisieren, weil die Situation ja auch immer anders kommt. Es ist nie so wie im, ich nenne es jetzt mal im Training, aber in irgendeiner Form sind wir schon drauf sensibilisiert.
Aber was trainiert ihr denn? Also welche Stufen davon gibt es denn sozusagen? Wenn du sagst, na gut, Flugzeugentführung, das ist so die allerletzte Stufe, das gibt es vielleicht auch ganz selten nur noch.
In dem Fall wäre das ja der Eintritt ins Cockpit.
Ja, okay.
Also.
Na gut, aber wenn jetzt, sagen wir mal, einer, was weiß ich, bringt, da schafft es doch irgendwie ein Teppichmesser mit zu schmuggeln und bedroht euch letzten Endes damit, dann ist das
dann
ja auch...
Dann bleibt die Cockpit-Tür zu.
Ja gut, okay. Aber die bleibt unter allen Umständen zu.
Die bleibt unter allen Umständen zu, weil du ja immer davon ausgehen musst, dass es in irgendeiner Form ein Ablenkungsmanöver ist. Hm. Also, und sei es nur deine Bauchschmerzen, könnte ja ein Ablenkungsmanöver sein.
Um ins Cockpit zu kommen?
Ja.
Mhm. Und wie bereitet ihr, oder wie ist das, wie sieht dieses Training aus? Wie bereitet ihr euch darauf vor? Ist das eher, dass ihr sagt, deeskalierend wirken?
Auf jeden Fall. Wir deeskalieren bis zum Äußersten.
Bis zum Äußersten.
Ich sag so, die letzte Instanz ist dann jemanden handlungsunfähig im Sinne von Fesselung zu machen. Das ist
okay,
die letzte Instanz.
Okay, also Kampftraining auch, oder was? Oder?
Ja, nicht so ganz krass. Also wir dürfen einem Passagier jetzt nicht quasi einfach eine überzimmern, das ist jetzt nicht.
Also, ja, ja. Manche hätten es sicher verdient, auch in anderen Situationen.
Ja. Bestimmt, ja. Ich glaube, es gibt auch so die ein oder andere Situation, wo du es gerne machen würdest, aber das machen wir nicht. Hm. Aber
okay, das heißt, hast du auch sowas wie so einen Selbstverteidigungskurs? Kannst du dich...
Also ich habe einen, aber den habe ich privat mal gemacht, okay, vor vielen, vielen Jahren. Ich weiß auch nicht, ob ich das alles noch so anwenden könnte, aber nee, das trainieren wir nicht. Also es gibt so, ich sag mal, einen Ablauf, den wir trainieren, den ich jetzt hier nicht näher beschreiben möchte, weil es ist ja auch für unsere eigene Sicherheit, dass ich den jetzt nicht näher beschreibe, aber es gibt so einen Ablauf, den trainieren wir einmal im Jahr. Man muss ja einmal im Jahr, egal zu welcher... zu welchem Sinne ein Training absolvieren, sei es für einen Flugzeugtyp, den man hat. Ne? Man fliegt ja die unterschiedlichsten Flugzeugtypen und dann muss man da quasi jedes Jahr einmal seine Lizenz verlängern oder Erste Hilfe wird einmal im Jahr verlängert und dann halt auch firmeninterne Dinge, die wir so für uns trainieren, da muss man auch einmal im Jahr hin. Einfach, dass Dinge immer wieder aufarbeitet werden. Mm. Und immer up to date auch in deinem Kopf bleiben, ne?
Ja, ja, mich hat es jetzt nur so interessiert, weil ich gedacht habe, naja, das ist vielleicht aber auch, vielleicht hat sich das auch seit dem 11. September so ein bisschen verändert, aber ich habe das Gefühl, als ich jünger war, gab es öfter mal Flugzeugentführungen und das war so ein Thema. Also es war so dieses, naja, wenn man fliegt, man könnte jetzt abstürzen oder halt man könnte auch entführt werden und dann irgendwie, das passiert ja eher seltener nur noch. Also hast du ja eher, ich habe jetzt in den letzten Jahren das Gefühl, man hat eher, so wie du vorhin beschrieben hast, einer rastet mal aus und dann muss die Maschine umkehren. Aber dass jetzt tatsächlich irgendwie einer mit Waffen an Bord, das passiert, also habe ich das Gefühl, fast gar nicht mehr. Ja.
Ja, wenn man einfach die Sicherheit oder das Sicherheitslevel enorm erhöht hat. Mhm. Ne? Also es fängt ja schon am Flughafen an, je nachdem welcher Flughafen du hast, durchläufst du 1 bis 2 Scans. Ne? Also wo dein Gepäck gescannt wird. Es wird ja nicht nur dein persönliches Gepäck, was du jetzt quasi mit an Bord nimmst, gescannt, sondern auch das, was du aufgibst. Da ist ja schon das Prozedere komplett geändert worden. Das war ja früher nicht so. Und dann hat man ja einfach gesagt, so, diese Cockpit-Tür, die bleibt jetzt einfach zu. Früher durftest, also war die ja ganz, also ich kann mich persönlich nicht dran erinnern, aber die war ja früher einfach auch offen. Ja. Ja, da konnte man ja einfach hingucken. Jetzt ist die am Boden offen, das heißt, wenn man in die Kabine einsteigt, kann man vielleicht auch mal nach links gucken und sieht das Cockpit, aber während des Fluges bleibt die zu. Mhm. Also ja, für die Gäste ja, bleibt ja, sie zu.
Also du darfst manchmal rein.
Wir dürfen rein. Ja, wir sollen ja auch rein, wir müssen ja auch rein. Ne? Da vorne sitzen ja in der Regel 2 bis 3 Menschen, die ja auch Bedürfnisse haben. Hunger, Durst.
Stimmt.
Pipi.
Ja, und die sollen ja nicht ins Cockpit Pipi machen. Ja? Sonst genau, musst du es ja wieder wegmachen.
Ja, oh Gott. Genau, also das, ne? Die haben ja auch Bedürfnisse. Da müssen wir ja auch quasi mal reingehen und gucken, ja.
Und dann habt ihr aber so ein Klopfzeichen, ja, dass du auch weißt, das ist...
Genau,
das,
ja, das wir haben du, ganz old-fashioned Klopfzeichen.
Nein. Ja, 3-mal lang, 3-mal kurz. Ah ja, so war es bestimmt. Aber du darfst es nicht sagen jetzt. Das ja,
also es ist kein Klopfzeichen. Du hast kurz vor der Cockpit-Tür hast du ein Tastenfeld.
Ah.
Und dann kannst du da quasi nett klingeln und sagen, hallo, hier bin ich. Und das Cockpit hat eine Kamera, wo sie quasi gucken, okay, wer steht da draußen? Und dann wird quasi nicht nur der Bereich direkt vor der Tür, sondern auch ein bisschen weiträumiger wird halt einfach geguckt.
Ja, ja, falls einer hinten sozusagen mit Teppich...
Genau, weil das kann natürlich auch eine Bedrohungssituation sein.
Hm. Ja, dafür wäre aber so ein altmodisches Codewort oder so gar nicht so verkehrt. Hm?
In der Tat.
Dass, wenn einer weit hinter dir steht, dass du dann sagen kannst, das Wetter ist heute sehr wolkig. Und dann wissen die, oh, ja, da steht einer.
Dafür haben wir ja auch immer noch das Telefon. Wir könnten ja auch vorne anrufen.
Ja, ja, gut, okay. Ja, ja, klar.
Und um Einlass erbitten, zum Beispiel. Einlass erbitten. Hm.
Okay. Aber wenn du dann im Cockpit bist, so, dann kannst du kannst ja dann richtig so, da kann man ja so schön rausgucken bestimmt, oder? Sieht man ja, ja so. Ja. Das ist ja, ja toll eigentlich.
Also ich muss auch sagen, so für den Ausblick, den die Kollegen da vorne haben, da beneidet man sie schon. Auch so bei Start und Landung. Ne? Klar, die haben natürlich in dem Moment einen anderen Fokus, als wenn ich jetzt sage, oh, ich gehe jetzt zur Landung heute mal ins Cockpit. Und dann sitzt du da und dann bist du schon so fasziniert von einfach teilweise auch der Skyline, die du jetzt überfliegst oder dem Sonnenuntergang. Das klingt immer so blöd, aber ich glaube, du... Jeder Flugbegleiter hat 150.000 Bilder von Wolken und Sonnenuntergängen auf seinem Telefon oder von den Polarlichtern, weil das einfach immer wieder so schön ist.
Ja, na klar. Das ist toll. Und das sind ja wahrscheinlich auch so die Vorteile des Jobs, oder? So die Vorzüge.
Ja.
Die Vorzüge.
Ja, der Ausblick. Ja. Oder auch nur mal, wenn du kurz da vorne bist und mal 5 Minuten deine Ruhe hast. Oder 5 Minuten mal dich auskotzt. Ja. Es sind ja auch immer noch vier Paar Ohren, die dir zuhören. Nee, Quatsch. Doch, sind immer 2 Leute vorne, doch.
Immer 2 Leute im Cockpit.
Ja.
Mindestens. Sind es nicht immer 3? Ist nicht immer noch so ein, war es nicht früher so wie so ein Funker, der immer noch so...
Ja, die Fliegerei, man mag es kaum glauben, die Fliegerei hat sich ja auch durchaus modernisiert. Es ist keiner mehr da, der die Karte liest oder der Funk oder ja, der Techniker. Was hatten die denn noch? Also früher war es ja, da hatten die ja massivst viel Personal da vorne. Nee, so ist es nicht mehr. Jetzt sind sie nur noch in der Regel immer zu zweit und je nach Strecke ist dann auch noch ein Dritter an Bord. Damit die okay, auch ja, mal Pause ja, machen dürfen da vorne.
Ich bin schon lange nicht mehr geflogen, deswegen verzeihe mir. Aber es wäre natürlich auch lustig, wenn einer noch mit so einer großen ausgeklappten Karte dahin und sagt, wo sind wir eigentlich gerade? Ja. Aber ja, stimmt. Hat sich verändert, ja. Das ist 2025. Jetzt muss ich nochmal darauf zurückkommen, natürlich auf die tollen Geschichten, die mich dahin geführt haben, wo ich jetzt bin mit dir hier. Die du auch im Vorfeld schon, und ich weiß, verstehe natürlich, wenn du nicht alles in expliziter Weise jetzt nochmal so wiedergeben möchtest, wie möglicherweise privat. Das kann ich schon nachvollziehen, aber es gab ja schon so, dass die eine oder andere Geschichte auch über den Unterschied der Kulturen, ich habe das ja vorhin schon mal angesprochen, wie gesagt, auf engstem Raum äußern sich vielleicht kulturelle Unterschiede dann doch intensiver als eben in der Innenstadt oder wo auch immer. Was sind denn so die, kannst du sagen, das sind Merkmale einer Kultur? Du hast ja jetzt so bereits gesagt, Leute oder bei indischen Flügen, die vielleicht dadurch, dass sie mehr Bedienstete haben und das anders gewohnt sind, dass sie möglicherweise euch auch dann ähnlich behandeln, sage ich jetzt mal. Lose zitiert, ja, wenn ich dich lose so zitieren darf, aber kannst du so kulturelle Unterschiede benennen, wo du so sagst, so das passiert eigentlich immer bei dieser Kultur und das passiert eigentlich immer bei dieser Kultur? Wenn wir mal Schubladen denken, jetzt mal aufmachen. Vom Klischee. Ja. Wir sind ja alle Menschen, also deswegen, das ist ja nichts, geht ja nicht um Vorurteile. Nur deine subjektive Erfahrung damit.
Ja, doch, doch. Also man hat zum Beispiel die Japaner, bei denen läuft alles super geordnet ab. Ne? Also da geht der Boarding-Prozess super schnell. Die kommen rein, packen ihr Handgepäck ordentlich weg, setzen sich hin, schneiden sich an und sind einfach da. Da ist die Toilette auch gefühlt sauberer als vor dem Start. Einfach weil die alles so super ordentlich hinterlassen. Das hat man ja auch bei der WM damals. Ne? War das ja auch so, dass die ihren Fanbereich aufgeräumt haben und auch, dass die Kabine der Fußballspieler so ordentlich war, und so ist es auch bei uns an Bord. Dann hast du die Amerikaner, die so sehr mit ihrem Smalltalk irgendwie beschäftigt sind und immer sehr, ich sag mal, höflich. Die Inder, die so den Tanzbereich jetzt vielleicht das ein oder andere nicht so wahrnehmen, ne? Also wo wir jetzt ich sag mal, unsere europäische Kultur ist ja schon so ein bisschen, ich habe meinen privaten kleinen Raum und da darfst du mir jetzt eigentlich nicht so da reinkommen, außer wir kennen uns besser. Und die Inder sind so, wenn die sich nicht unbedingt vordrängeln, weil es einfach auch so viele sind in dem Land, dann kommen die nicht ran. Ne? Also wenn die jetzt zum Beispiel hinter dir in der Kabine stehen, dann stehen die nicht, ich sag mal, einen Schritt Abstand zu dir, sondern die stehen hinter dir. Ja, da ist dieser Körperkontakt, ist für die so vollkommen normal. Und du denkst jedes Mal so, nein, komm mir nicht zu nah, ich brauche hier meinen Abstand, ich muss hier arbeiten, ja. Ich muss hier Schritte machen, ich muss rückwärts, vorwärts, seitlich. Ja, du machst ja die wildesten Bewegungen in der Kabine, wenn du zum Beispiel Tabletts abräumst. Mhm. Und die stehen halt press an dir. Du hast so die Chinesen, die sind ja zum Beispiel, für die ist es ja super höflich, sämtliche Körperlaute, die man so von sich geben kann, von sich zu geben. Sei es beim Essen das Schmatzen, weil es ein Zeichen dafür ist, dass es schmeckt, ja, oder Rülpsen, das sind halt Dinge, die machen wir ja nicht. Ja, also wir schmatzen nicht beim Essen. Das wird bei uns in der Kultur ja eher als unhöflich oder als unerzogen irgendwie interpretiert. Ja, und wir rülpsen auch nicht am Essenstisch. Und da ist es halt so ein Zeichen von Höflichkeit.
Lecker, ja. Lecker, lecker.
Ja.
Das heißt, du hast dann da 100 schmatzende Chinesen an Bord.
Ja. Da hast du schon, ob es denen schmeckt oder nicht, ja.
Okay. Oh, das ist aber auch das, wenn einen sowas triggert, da ist man da auch verkehrt für den Job dann wahrscheinlich.
Die Essensgeräusche des anderen, ja.
Ja, absolut. So. Misophonie heißt das, glaube ich, gell? Wenn man irgendwie da ein Problem mit hat, glaube ich, mit solchen Geräuschen.
Na.
Okay.
Und das sind so
in der, gibt es in der europäischen Kultur Unterschiede, dass du sagst, so Franzosen sind anders als Deutsche oder sind anders als Engländer oder Italiener?
Jetzt so direkt, ich sag mal so krasse Merkmale, wie du es jetzt vielleicht Richtung Osten oder Westen hast, jetzt nicht. Aber klar, der Franzose ist anders als der Deutsche, die Italiener sind anders als der Deutsche. Es fängt ja schon beim Kaffee an, ja. Also wenn wir unseren Kaffee an Bord ausschenken, da verzieht der Italiener das Gesicht. Ne? Also es wird ihm ja Brühe. Hm. Aber das ist jetzt nichts, wo ich sage, so, da sind die Unterschiede so enorm, dass man damit nicht klarkommt. Hm. Oder dass man sich da vorher mental ein bisschen auch drauf vorbereiten muss.
Hm. Also das heißt im Grunde auch immer so ein bisschen, wenn es weiter auseinander liegt eigentlich die Kultur, dann möglicherweise ist es auch spürbarer.
Ja. Hm. Ja, auf jeden Fall. Umso größer der Abstand, umso krasser sind die kulturellen Unterschiede und umso mehr bereitet man sich mental dann vielleicht auch auf den Flug vor, damit man das einfach weiß. Heute ziehen die Leute eher mal an meinem Rock. Oder geben mir mit der Rückhand so einen Klaps auf den Hintern. Das meint die ja in dem Moment nicht.
Echt? Das passiert ja auch, tatsächlich. Das passiert heute.
Das passiert auch, ja. Oder auch dieses Schnipsen.
Ah ja, gut. Ne?
Dass nach dir geschnipst wird oder dass irgendwelche so Laute gemacht werden, um deine Aufmerksamkeit zu bekommen. Je nach Kultur passiert das ja auch mal. Mhm. Und da stellt man sich dann vorher halt einfach mal drauf ein und sagt so, okay, heute ist mein persönlicher Raum nicht so viel wert wie auf anderen Flügen.
Naja gut, aber es kommt, also ja gut, okay, ich verstehe das schon, aber jetzt sagen wir mal mit so Klaps auf dem Po oder so, das ist ja dann schon eigentlich ein Übergriff, oder?
Auf jeden Fall, man sagt es, also ich persönlich sage das auch immer, dass ich das nicht möchte, aber ich weiß auch, dass der Mensch, der das jetzt gerade gemacht hat, der meint das auch nicht so.
Aber was ist das? Ist das so ein Amerikaner mit Cowboyhut oder wer macht das so in der Tendenz?
Tatsächlich eher mal so Afrikaner oder Inder.
Echt? Tatsächlich?
Okay. Ja, also da passiert das häufiger mal. Das meinen die auch gar nicht böse, aber das ist so dieses, ich sag mal, sie wissen gerade nicht, wie sie deine Aufmerksamkeit bekommen sollen und dann wird das mal kurz gemacht. Und ich glaube, das ist auch gar nicht so dieses, ich hau hier jetzt auf den Hintern, sondern sie drehen sich um und schnicken so mit der Hand und dann ist da halt vielleicht gerade mein Hintern, mein Oberschenkel, mein Rücken im Weg.
Ah, okay. Es ist nicht so wie, hol mir mal einen Tee und dann so flop.
Genau.
So ist es nicht, oder was?
Nee, zum Glück. Ich glaube, das würde ich auch nicht machen. Ich glaube, da würde ich auch die Hand wegschnicken.
Ja, das war vielleicht früher in den 60ern oder so, war das vielleicht noch an Bord so. Als man noch rauchen durfte an Bord, ja.
Das war auch, also so vom Alter her müsste ich mich da auch dran erinnern können, dass man an Bord noch rauchen durfte, aber ich habe da gar keine Erinnerung dran.
Ja, das durfte man doch früher, gell?
Ja, genau. Ja. Es gibt auch tatsächlich immer noch Aschenbecher an Bord. Zwar nicht mehr in den Sitzen, so wie früher. Früher hatte ja jeder Sitz so einen kleinen eingebauten Aschenbecher. Da kann ich mich nämlich tatsächlich noch dran erinnern. Aber im, ich sag mal, im Toilettenbereich hast du immer noch den Aschenbecher. Ja, falls halt einer mal auf die Idee kommt, er muss jetzt rauchen, dass er die Zigarette dann auch ordentlich ausmachen kann. Weil das ist natürlich Brandgefahr auch einfach, ne, so eine Zigarette.
Ja, na klar.
Wenn der jetzt sagt, so, ja, ich schmeiß jetzt meine halb verklimmte Zigarette in den Mülleimer, hast du ja ein Brandrisiko. Und Brände an Bord sind immer doof.
Absolut. Wie ist denn die Verständigung so zwischen Passagieren und dir, wenn jetzt, wenn du sagst, auch aus Afrika und denkst, kommt man mit Englisch immer weiter?
Nein.
Nein.
Da, also da müssen wir ja noch nicht mal weit weg, ne? Wenn man jetzt mal so Klischee-Denken macht, dann sagt man ja zum Beispiel per se, der Franzose, um das mal ein bisschen zu verallgemeinern, der spricht nichts außer Französisch. Mhm. Und das merkst du zum Beispiel. Das ist ein Kulturunterschied, den du jetzt vielleicht hast, wenn du mal Richtung Frankreich guckst. Der kommt schon auch an Bord mit Französisch. Der gibt sich auch in der Regel jetzt nicht groß Mühe, Englisch mit uns zu reden. Also.
Ja, klar.
Also das. Nee, da oft hast du. Also im Großen und Ganzen ist Englisch absolut. Okay und ausreichend, aber du hast hin und wieder einfach den Moment, wo du dich wirklich mit Händen und Füßen verständigen musst.
Mhm. Okay.
Oder einfach mit, ich sag mal, Zeichensprache. Ne? Also wenn du jetzt mit deinem Getränketrolli in die Kabine reinfährst, dann stehen ja oben immer Getränke drauf. Und dann zeigen die Leute vielleicht einfach nur drauf oder du hebst die Dinger an oder bei Sprudelwasser schüttelst du mal kurz die Sprudelflasche, damit die sehen, ah, okay, da sind Bubbles drin. Also manchmal ist es schon mit Händen und Füßen.
Und also ich umschreibe es mal anders, weil das war auch etwas, was du mal gesagt hast, mal privat. Aber ich umschreibe es anders, dann kannst du überlegen, ob du es erklären willst oder nicht. Wissen denn alle Passagiere an Bord, wie alles funktioniert? Also zum Beispiel auch Toiletten und so weiter? Also ich meine jetzt nicht in die Ecke pinkeln, weil das hatten wir ja schon.
Ja. Sagen wir mal, der Passagier, der vielleicht vorher schon mal geflogen ist, die wissen das. Und dann hast du ja auch immer mal wieder Passagiere, die vorher noch nie in einem Flugzeug waren, vielleicht auch vorher noch nie eine Toilette gesehen haben.
Das gibt es,
gibt's ja. Es gibt ja. Also in Asien hast du dieses bekannte Loch im Boden, ne, wo du rechts und links so deinen Tritt hast du, wo du siehst, okay, da haben meine Schuhe Platz und dann hast du da ein Loch und dann machst du da dein Geschäft in ein Loch. Und dann nehmen wir mal den Passagier, der vielleicht sonst sein Geschäft in ein Loch macht, der kommt natürlich an Bord und weiß jetzt vielleicht nicht unbedingt, wie eine Toilette funktioniert. Es gab früher das Gerücht, dass es auf bestimmten Strecken beim Boarding-Prozess, dass da so eine Flugzeugtoilette dargestellt wurde und dass man den Passagieren so beim Boarding quasi erklärt hat, das ist eine Toilette, hier setzt du dich drauf und da drückst du ab und dann ist das, was du gemacht hast, verschwindet dann.
Wie die Sendung mit der Maus eigentlich.
Wie die Sendung mit der Maus, nur live und vor Ort, ja. Aber ja, die sind...
Ja, gut, okay, also ich will das gar nicht despektierlich da mich darüber lustig machen, aber es ist natürlich, wenn für uns ist, wenn wir es hören, natürlich schon ein bisschen skurril, ja. So.
Absolut, und ich sage dir, der absolute IQ-Test ist die Toilettentür. Es ist nicht mal per se die Toilette, aber es ist die Toilettentür. Und es ist natürlich dem geschuldet, dass jedes Flugzeug irgendwie eine andere Form von Tür hat. Ne? Es gibt die, wo du in die Mitte drauf drückst und dann gibt es diese Klapptüren. Da klappt die Tür so ein bisschen zusammen und zur Seite, wo du dann reingehst. Dann hast du eine mit einem Griff, dann hast du eine mit so einem Drehding. Also du hast wirklich auch die wildesten Formen an Toiletten an Bord. Und es ist immer wieder interessant, da zu stehen und den Passagieren dabei zuzugucken, ob sie die Tür jetzt aufbekommen oder nicht. Weil da steht natürlich immer irgendwie Push oder Pull oder da steht ja auch was natürlich, aber da muss man wieder sagen, da muss man dann halt auch irgendwie Englisch für können. Ist ja auch nicht immer gegeben, aber das ist super spannend. Da erlaubt sich auch der ein oder andere mal einen Witz mit den Passagieren. Passiert auch.
Gibt es auch Leute, die aus der Toilette nicht mehr rauskommen? Also ich meine,
ja.
Also nicht nur, weil sie vielleicht den Griff nicht oder das nicht wissen, wie sie es hinkriegen, sondern auch, dass sie, keine Ahnung, einschlafen oder
ohnmächtig werden. Ja,
oder sich lieben wie die Biber. Also gibt's sowas eigentlich noch, dass so ein Pärchen verschwindet irgendwie?
Ich glaube, für uns, die in der Fliegerei tätig sind, gibt es keinen ekelhafteren Ort als die Flugzeugtoilette. Ich glaube, für die, die sagen, wir haben jetzt an skurrilen Orten, lieben wir uns, um es in deinen Worten zu sagen, ist, glaube ich, die Flugzeugtoilette immer noch das Nonplusultra.
Ja.
Ganz ehrlich, feel free, ja? Also wenn du da Lust drauf hast, go for it. Solange ihr euch die Zigarette danach schenkt, ist es mir eigentlich echt egal. Also,
ja, aber hast du das schon mal erlebt, meine ich?
Einmal. Okay. Einmal. Und das ist schon wirklich Jahre her. Und die waren wirklich auch sehr betrunken. Die haben sich auf dem Flug kennengelernt und haben dann an Bord miteinander getrunken. Und die waren...
Okay.
Das war auch schon Jahre her. Und ja, die waren dann irgendwann auf Toilette zusammen verschwunden.
Direkt da kennengelernt? Okay. Okay, und ausgestiegen und geheiratet, ja, sozusagen.
Ach, das schön. Weiß ich nicht, ich habe keine Einladung bekommen.
Schade.
Ja, eigentlich, ja.
Aber das heißt, also die Leute, die grundlegend länger auf dem Klo bleiben, die kommen einfach nicht mehr raus, das kann man sagen. Die schaffen es nicht, die Tür aufzubekommen.
Es gibt echt Momente, ich sag mal jetzt vor allem so kleinere Kinder, ja, oder auch mal so verschlafene Passagiere, da merkst du, okay, ja, die haben jetzt gerade Probleme, da rauszukommen. Und wir haben ja von außen auch die Möglichkeit, reinzukommen.
Ach so.
Und dann hilfst du von außen vielleicht auch mal kurz nach. Oder wenn ein kleines Kind, dann das hörst du ja relativ schnell.
Oh, das heißt, man ist nie sicher auf dem Klo. Es könnte immer einer reinkommen. Ne?
Ja. Hm. Ja, aber das ist ja auch absolut... richtig,
ja, klar.
Dass wir von außen reinkommen können. Ja, also es kann ja auch sein, dass du bist jetzt auf dem Klo, du hast auf dem ganzen Flug über nichts getrunken und nachdem du jetzt sehr lange gesessen hast, stehst du jetzt auf, gehst auf Toilette und dir wird schwindelig und du wirst im Klo ohnmächtig.
Ja, zum Beispiel. Ja.
Dann müssen wir dich da ja rausholen können.
Mm. Ja, na gut, in Filmen ist es meistens so, dass wenn die auf dem Klo sind, meistens ja, keine Ahnung, weil sie da ihre Waffe zusammenbauen oder so, das machen die ja meistens auf Klos, dann kann ja nie einer rein. Das ist immer so. In Filmen kommt nie einer, die machen dann so zu und dann klopfen die so und sagen, machen Sie die Tür auf. Kann aber keiner rein.
Also. Ich muss gestehen, ich gucke mir relativ wenig Filme darüber an.
Echt, ja? Nicht, dass
ja.
Ah, okay. Und, das wäre meine nächste Frage gewesen, ehrlich gesagt.
Also ich kann, es gab, jetzt muss ich gerade überlegen, da ging es auch um eine Flugzeugentführung. Ich glaube, es war sogar ein deutscher Film. Der kam ja während Corona raus. Ich glaube, den habe ich mir angeguckt. Und den fand ich super suspekt. Und dann habe ich irgendwann so für mich beschlossen, das sind keine Filme, die ich mir angucke. Einfach, weil ich sage so, brauche ich nicht.
Weil ich das zu sehr aufregt für das eigene Leben, sozusagen, wenn du dann an Bord bist.
Ja, das und das sind ja dann auch einfach, wo ich sag so, ach, ich weiß, früher habe ich mir alles angeguckt, ne, also dieser Hawaiian-Flieger, wo der Deckel, also das Dach da so ein bisschen abgeflogen ist, früher habe ich mir das alles angeguckt, Final Destination mit dem Flieger, alles, ja, also,
okay.
Aber jetzt irgendwie so, nee, ich muss auch sagen, es gibt ja, also mein Papa zum Beispiel, der guckt sich immer Mayday an, ne, Mayday im Cockpit, glaube ich, heißt die Sendung, guck ich mir auch nicht an. Hm. Nee. Brauche ich nicht.
Ja. Die laufen auch wahrscheinlich nicht an Bord, diese Filme, oder? So irgendwie.
Boah, gute Frage. Dadurch, dass wir ja relativ selten, also ich fliege zum Beispiel sehr selten als Passagier, weil mit uns jetzt tatsächlich, Oder also du fliegst ja auch hin und wieder mal Deadhead, das heißt quasi, du wirst von der Firma dafür bezahlt, an einem anderen Ort zu sein als jetzt da, wo du gerade bist. Und dann musst du da quasi als Crew, aber als fliegst dann als Passagier von A nach B. Dann guckst du dir schon mal die Filme an, aber so in der Regel hast du ja während der Arbeitszeit relativ wenig Zeit zu sagen, ich setze mich da jetzt mal hin und guck mal, was wir so im Bordprogramm anbieten. Man sieht dann immer so Ausschnitte, wenn sich Passagiere irgendwas angucken, ne? Dass du sagst, oh, der guckt jetzt gerade Barbie oder Oppenheimer oder Paw Patrol, wer weiß ich nicht.
Ich glaube, das war ja jetzt nicht so ganz ernst gemeint, die Frage, weil ich glaube schon, dass sie wahrscheinlich schon ein bisschen darauf achten, dass man jetzt nicht irgendwie eben Flight mit Denzel Washington oder, keine Ahnung, Einsame Entscheidung oder irgendwelche Filme, wo irgendwelche Flugzeuge entführt werden und dann irgendwo reingeflogen werden soll oder so, ja. Ich glaube, das passiert ja wahrscheinlich eher nicht so.
Kannst du echt nicht
für
sagen.
Für sensible Gemüter, also.
Ja, das stimmt schon. Ja, wahrscheinlich. Müsste mal drauf achten. Wenn
Airport.
Ich das nächste Mal
es gibt ja diese Airport-Serie, wo immer in jedem Airport-Teil, das ist so aus den 70ern, in jedem Airport-Teil passiert immer was anderes. Ja. Aber ich glaube, in dem klassischen hat ja der Pilot, glaube ich, eine Fischvergiftung oder so. Habt ihr eigentlich, trainiert ihr für sowas? Also nicht, wenn der Pilot jetzt direkt, also explizit eine Fischvergiftung hat, aber dass ihr... könntest du das Flugzeug auch fliegen?
Nein.
Gibt es da nicht irgendwas, wo man sagt, so wenn beide irgendwie, keine Ahnung, ausgenockt werden, beide Piloten, wer fliegt dann eigentlich? Muss ja einer ran, oder?
Der Autopilot. Das ist dann wie bei Airplane, glaube ich, so heißt der Film. Dann pumpen wir den Autopiloten auf und der übernimmt dann.
Ja, gut. Aber darauf werdet ihr nicht vorbereitet, sozusagen.
Tatsächlich nicht, nee.
Das kannst du mal ansprechen.
Ich spreche das mal an, ja. Ich möchte jetzt zum Flugzeug fliegen. Nee, wir müssen auch in keinen Fliegersimulator rein. Wer fürs Training? Nee. Also, tatsächlich, das ist eine Situation, auf die wir nicht trainiert werden.
Siehste, ja. Ladet mich mal ein. Ich habe noch 1000 Ideen für Sachen, die passieren könnten. Und dass man darauf trainiert wird. Ah ja, das kann doch passieren. Beide haben zu Mittag gegessen irgendwie. Beide eine Fischvergiftung, tot. Oder was weiß ich, schwer verletzt, liegen mit Bauchschmerzen am Boden. Und dann sagst du, okay, was mache ich jetzt? Ja. Dann muss der Tower, so wie im Film, der Tower, also, der leitet dich dann an, wie du das Flugzeug landest.
Ja.
Ja, sowas gibt's.
Also ich weiß, dass es darüber Filme gibt, die sind. Sonst wüsste ich ja auch nicht, dass man den Autopiloten einfach nur aufpumpen muss.
Ja.
Aber nee, tatsächlich. Ja, ich werf's mal ein im nächsten Training.
Ja, werf's mal ein, weil letzten Endes wäre wirklich die Frage, was passiert dann? Weil der Autopilot alleine kann ja gar nicht landen, oder? Kann der landen? Nö.
Doch.
Ach, der kann auch landen, ja. Der kann alles.
Ja, ja. Ach, der kann alles.
Der kann auch landen.
Der kann, ja, klar, weil du hast ja nicht immer die Gegebenheiten, dass zum Beispiel zu 100% klare Sicht sind.
Ja, okay. Ja, gut, dann. Aber dann braucht man den Piloten eigentlich gar nicht mehr.
Ja, den Piloten brauchst du ja...
Okay, jetzt, das wäre die nächste Frage.
Da müsstest du jetzt vielleicht einen Piloten einholen, damit die das zu 100% erklären. Aber ich sag mal so, es gibt ja auch mal technische Fehler, die passieren. Ja. Weil es durchaus auch Flieger gibt, die vielleicht von, wo der Computer das misst und das misst und das misst und der, da vertraut man dann darauf, dass der Mensch den Computer korrigiert.
Naja, gut, aber was wir vielleicht uns heute ja nicht vorstellen können und irgendwann kommt vielleicht wirklich die Schlagzeile, ich weiß nicht, ob wir es dann noch erleben, aber dass wir sagen, ja, es ist jetzt der erste Flug ohne Pilot an Bord.
Ja, aber selbst wenn wir nehmen wir doch nur mal Star Wars. Selbst da haben ja die Hightech-Fluggeräte, die es da so gibt, immer noch Piloten.
Ja, 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 gut. Ja, gut, weil sie halt in einer gewissen Zeit gemacht worden sind. Aber so ein bisschen so, also ich meine, so wie so ein KI-Zeitalter.
Weißt ja. Du? Ich glaube es nicht tatsächlich. Also ich glaube, dass dafür einfach zu viele Faktoren sind, die so unberechenbar sind. Also einfach das Wetter, dass man einfach da immer noch jemanden braucht, der über die Technik guckt.
Hm.
Und dann musst du ja auch, also klar, man kann sagen, dann gibt es vielleicht den Roboter, der wird dann den Tomatensaft und das Hühnchen, aber rettet der Roboter dann dein Leben für den Fall der Fälle, dass dann mit dem Flieger irgendwas passiert, ja? macht der dir dann deine Tür auf und so weiter. Also.
Naja, ich habe das jetzt im, ich muss sagen, bin in den Supermarkt gegangen und dann kamen auf einmal zwei Roboter auf mich zugefahren. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Die kannst du dann, du kannst dann eingeben, was du suchst. Ja, Tomatensaft. Und dann fährt er mit dir dahin. Also der fährt dann, du kannst ihm hinterherlaufen.
Es gibt ja auch diese Service-Roboter in Restaurants oder auch ich sag mal jetzt so in asiatischen Teilen der Welt, wo dann da deine Pizza gebracht wird dein Sushi. Das gibt's ja alles schon, klar.
Ja. Aber da machst du dir keine Gedanken, dass dein Job irgendwann ersetzt wird.
Tatsächlich nicht, nee. Also ich muss wirklich gestehen, da habe ich mir jetzt noch nicht so viele Gedanken drüber gemacht, einfach weil ich sage, dass die menschliche Komponente sowohl als vielleicht jetzt Flugbegleiter wie auch als Passagier so viel Potenzial hat, dass man einfach sagt, nee, man braucht den Menschen noch. Weil was passiert denn jetzt, wenn der Roboter Feuer fängt, ja, weil der Akku vielleicht überhitzt? Ja, dann brauchst du ja trotzdem jemanden, der das löscht. Ja, macht es dann der andere Roboter. Ja. Ja, aber dann hast du ja wieder einen Akku, der vielleicht auf den brennenden Akku zufährt. Ja, also das muss man sich ja auch alles mal irgendwie vorstellen. Dann springt das Feuer da über und Feuer ist einfach so die blödeste Situation an Bord.
Das ist ja fast schon, das ist ja schon ein eigener Film, den du jetzt gerade erklärt hast. Also der erste KI-Flug und dann gibt es diese zwei Roboter, einer fängt Feuer und das ist ja schon super plott.
Der andere versucht zu löschen, ne?
Das ist ein Elevator-Pitch, wie man sagt. Super. Und was passiert dann? Ja,
großartig. Der Kurzfilm und dann löschen die Passagiere.
Ja, ja, dann fliegt keiner mit wahrscheinlich. Ich würde nicht mitfliegen, wenn kein Pilot mehr an Bord ist. Ja. Keine Ahnung. Ja. Aber Feuer an Bord hattet ihr noch nie. Also als du geflogen bist.
Also als ich geflogen bin und wieder Klopf auf Holz, zum Glück nicht. Also ich hatte rauchende Passagiere, ja. Ich glaube, das ist auch einfach was, das wird nie weggehen, dass Passagiere nicht auf die Idee kommen, an Bord zu rauchen.
Okay, das passiert immer noch, ja?
Ja, ja, ja. Ja, und auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen, ja. Es gibt ja also von der klassischen Zigarette über diese E-Zigarette, die so ein bisschen aussieht, finde ich, wie so ein Schlagding, ne? Die diesen riesen Apparat haben. Dann hast du ja diese Vapes und dann die IQOS. Also du hast jetzt so viele unterschiedliche Optionen, die du an Bord rauchen kannst. Hm. Und das passiert halt wirklich immer noch.
Wahnsinn.
Es wird immer noch fleißig munter geraucht. Hm. Und es gibt dafür ja auch nur einen Ort, wo man rauchen kann.
Auf dem Klo.
Auf dem Klo. Hm.
Wenn du so, das muss ich dich nochmal fragen, wenn du so eine Strecke fliegst, gibt es denn während der Strecke Momente, jetzt, außer es sind jetzt, sagen wir mal, irgendwelche Turbulenzen oder so, aber wo du eher ein ungutes Gefühl hast und du eher und Strecken, wo du sagst, da fühle ich mich eigentlich relativ sicher, oder gibt es sowas nicht, ist jede Strecke eigentlich gleich?
Nee, also ich glaube einfach aufgrund dessen, was politisch momentan so in der Welt passiert, hat man ja sehr viele Zonen, die wir auch umfliegen.
Ah, okay.
Das ist natürlich schon auch irgendwo ein komisches Gefühl, wenn du weißt, du hast hier nur so einen ganz schmalen Korridor, wo du lang darfst. Das sage ich mal, wo es jetzt gerade vielleicht eine ruhige Zone ist, wo du jetzt durch kein Kriegsgebiet fliegst. Aber es ist schon auch so, wo du sagst, so, fühlt sich irgendwie komisch an.
Ja, das verstehe ich.
Aber
ja gut, ich meine, das gibt es ja tatsächlich auch. Ich weiß nicht, in der Höhe wahrscheinlich, in der ihr seid, dann nicht, aber so Abschüsse und so, das gibt es ja, gab es ja tatsächlich schon, auch von Passagierflugzeugen.
Ja, auf jeden Fall, ja klar.
Schlimm.
Und, das ist tatsächlich, muss ich sagen, so mit der gruseligste Faktor, glaube ich, momentan an dem Job. Das sind so die politischen Unruhen, die du so einfach hast und du sagst, okay, wenn du jetzt zum Beispiel nach Japan fliegst, ja, früher sind wir da einfach über Russland drüber geflogen. Hm. Ja, da fliegst du jetzt halt auch einfach nicht mehr drüber.
Hm.
Ja, dann hast du da irgendwo einen Korridor, den du noch benutzen darfst, oder fliegst halt und fliegst Russland halt komplett. Schon irgendwie ein komisches Gefühl.
Hm.
Was sich dadurch einfach verändert hat, weil du hattest natürlich auch früher in Russland Ziele, die du angeflogen bist, ne?
Okay, das passiert jetzt nicht mehr.
Das passiert jetzt, also aus Deutschland raus jetzt so nicht.
Ja, gut, okay, klar.
Kommt ja immer drauf an, wer so mit wem auch befreundet ist, ne? Sag mal so, die arabischen Fluggesellschaften, wenn die jetzt gerade einen guten Draht zu Russland haben, dann fliegen die da noch hin. Oder dürfen da auch noch drüber fliegen. Das ist ja auch alles so ein politisches Machtspiel.
Das heißt, wäre früher irgendwelche Strecken nach Russland, das heißt, du warst auch öfter mal in Russland.
Mhm.
Und hast da... Wie war das?
Also prinzipiell ganz entspannt früher. Klar, die russische Sprache ist halt einfach ein bisschen schwieriger. Die, ich sag mal so, die Einreise war jetzt auch immer sehr bürokratisch.
Mhm.
Aber sonst super entspannt. Es war super interessant, ja. Also jede Kultur, jedes Land ist ja auf seine Art und Weise spannend, ja. Oder wo man einfach sagt, so, oh, dann möchte man sich jetzt den roten Platz angucken.
Ja, okay. Ich meinte das eben auch mit dieser Frage mit den Flugstrecken. Das höre ich von öfter mal von Menschen. Mir geht es zum Beispiel auch so, dass sie sagen, wenn ich fliege, wenn ich zum Beispiel über den Atlantik fliege oder so, habe ich ein ganz schlechtes Gefühl, weil ich möchte, wenn ich abstürze, nicht ins Meer stürzen. Aber wenn ich zum Beispiel dann, wenn ich wieder Festland erreiche, geht es mir besser. Also wenn ich weiß, also mir geht es auch so. Ich würde auch lieber in den Bergen zerschellen, als ins Meer stürzen, muss ich sagen. Weil dann auch die Gefahr besteht, ich überlebe und dann fressen mich die Haifische. Also so, weißt du? So, das ja, das meine ich aber auch. Aber solche Unterschiede hast du da nicht, dass du sagst, oh, jetzt wieder Festland.
Aber aus anderen Gründen vielleicht jetzt, als dass ich sage, so, ich kann mir nicht vorstellen, im Wasser zu überleben oder... Also ehrlich gesagt habe ich mir über dein Szenario jetzt noch nicht so viele Gedanken gemacht.
Das stimmt, ja.
Du hast natürlich, wenn du jetzt über den Atlantik fliegst, hast du insofern ein komischeres Gefühl, weil du einfach weißt, hier ist kein Flughafen in der Nähe, wenn jetzt was wäre, wo du runter kannst. Na, also du musst ja mal davon ausgehen, weil wir fliegen ja Menschen durch die Gegend, in dem Fall ist das ja auch ein unberechenbares Gut, das wir da transportieren, weil du hast ja, wie gesagt, über Feuer, Medical, hast du, oder Geburten, ja, also du hast ja ganz viele Optionen, die dir an Bord passieren können, und wenn du über Wasser bist, weißt du einfach, hier ist jetzt nichts.
Ja, yeah, na klar.
Wir können jetzt hier nicht runter. Mm. Und das ist vielleicht einfach so, wo du sagst so, okay. Genau. Aber ich habe mir jetzt noch nicht darüber Gedanken gemacht, ob ich lieber über Wasser oder lieber in den Bergen abstürzen möchte. Wenn ich es mir aussuchen darf, gar nicht.
Ja, gut, im besten Falle nicht. Ich muss jetzt auch nochmal überlegen, ob es im Atlantik Haifische gibt. Nicht, dass ich da irgendwie Shitstorm bekomme, aber das weiß ich gar nicht, glaube. Ja, das war, ich sag, da, schreibt es in die Kommentare. Ich weiß nicht, ich lege mich da jetzt nicht fest. Vielleicht verirrte Haifische, kann ja sein. Aber trotzdem, diese Idee natürlich, das ist ja so dieses, da ins Wasser stürzen, dann hast du ja theoretisch vielleicht sogar eine höhere Überlebenschance, erstmal den Absturz zu überleben, als wenn du in den Bergen zerschellst, aber das, was danach kommt, ist ja auch sehr unangenehm, ja. Das Schlauchboot da irgendwie.
Ich wollte gerade sagen, danach vertraust du zu 100% und folgst vor allem den Anweisungen deiner Crew,
ja,
dass die dich möglichst in diese Flöße evakuieren. Und dann sind, also wir haben ja alles an Bord, ne? Also über nochmal Notsender, über Schwimmwesten, es ist ja alles da. Also die Überlebenschancen sind da und auch die Chancen, dass man gefunden wird, sofern man den Absturz ins Wasser denn überlebt. Also ich meine, es ist ja jetzt auch nur einmal passiert, dass ein Kapitän den Flieger ganz sanft im Wasser gelandet hat, sodass alle Passagiere gerettet werden konnten.
Also normalerweise ist immer direkt Absturz sozusagen.
Malaysian ist ja verschwunden.
Ja, ja, dieses eine Flugzeug, was sie nie gefunden haben.
Genau, das man nie gefunden hat. Da weiß man ja nicht, was passiert ist. Und dann war ja Sully, der den Flieger ganz, ich sag jetzt mal ganz entspannt, ja, also es ist natürlich jetzt auch ein bisschen überspitzt dargestellt, aber ganz entspannt im Hudson gelandet hat.
Im Hudson River, genau. Genau, der Tom Hanks hat das gemacht. Das war ganz toll, hat er das gemacht.
Ja.
Den Film
habe ich mir tatsächlich auch angeguckt.
Den hast du geguckt, das, ja.
Den habe ich mir auch angeguckt.
Ja gut, aber der war halt nicht, das war halt nicht der Pazifik oder Atlantik oder so, sondern halt der Hudson River. Das war dann noch, da sah man das Festland ja wenigstens.
Ja, aber trotzdem geht man davon aus, dass das natürlich einfach auch eine schwierige Landung ist, ne?
Absolut.
Ins Wasser rein, dass dieser Flieger einfach auch komplett bleibt, nicht kaputt geht bei dem Versuch. Dann ist ja Wasser auch insofern ein bisschen unberechenbar, weil du weißt ja nicht, kannst du deine Tür jetzt ganz entspannt aufmachen, bläst mein Rutschenfloß auf, kommen da alle Passagiere in die Rutsche rein oder in dieses Floß rein, oder mache ich meine Tür auf und der Flieger läuft jetzt voll mit Wasser. Das sind ja auch natürlich Dinge, die man da so ein bisschen mit einkalkulieren muss.
Hm, absolut. Und ich meine, bei diesem Film, bei Sully, bei dem Film von Clint Eastwood, da war ja dann auch eigentlich das alles, was da dran gehangen hat, auch nochmal interessant, diese ganze Bürokratie dahinter, ja. Das letzten Endes, was mit der Fluggesellschaft, wie die darauf reagiert hat und so weiter, und dass man ihn dann ja auch eine Zeit lang wie eher dafür, also nicht dafür verantwortlich gemacht hat, aber ihn in so eine Ecke gedrängt hat und gesagt hat.
Ja.
So, das war, also den kann man sehr empfehlen, übrigens, den Film, ja. Auch mit Flugangst, also kann man den gucken.
Ja, ich fand es auch sehr spannend, weil man ja im Endeffekt dann gesagt hat, so, also ich glaube, ich kann mich auch nicht mehr an den ganzen Film, also ich sag mal, der Teil nach der Landung und diese Verhandlung dann erinnern, aber dass man ihm ja auch quasi die Schuld gegeben hat und gesagt hat, ja, du wolltest ja bewusst den Flieger da landen, ja, also du hättest ja auch einfach umdrehen können und bis zum Flughafen zurückfliegen können.
Ja, genau.
Da haben sie ja auch die verschiedensten Piloten das nochmal nachstellen lassen, wo er dann irgendwann gesagt hat, ja, Moment, aber ihr wusstet ja alle, was jetzt passiert. Ihr musstet ja nicht drüber nachdenken. Ja, jetzt zieht man von dieser ganzen Nummer nochmal 90 Sekunden ab, in der ihr nichts tut und einfach quasi drüber nachdenkt, was sind eure Optionen. Das war ja irgendwie so das Spannende an der Sache.
Ja, das war das Spannende an der Sache, und das ist genau, sind diese so wie Ausnahmesituationen, in denen man einfach funktioniert, ja, sozusagen.
Ja.
Gestern erzählte mir jemand, der hätte auf der Autobahn einen schlimmen Unfall gehabt und vor ihm hat ihn eigentlich im Grunde jemand ausgebremst und ein Laster ist in ihn hinten rein. Und ist alles gut, aber das Auto war komplett Schrott, und dieser Typ, der ihn ausgebremst hat, der ist einfach weggefahren. Und dann ist der Lastwagenfahrer ausgestiegen und hat gesagt, willst du den einfach fahren lassen, weil es gab kein Kennzeichen, ja. Und dann ist der mit diesem total zerschrotteten Auto, hat er den mit 100 Sachen irgendwie verfolgt und hat ihn dann irgendwie auch erwischt und so weiter und ihn angehalten. Und dann hat er eben zu mir gesagt, das ist etwas, was... Das war wie so ein Schockzustand, wie so ein Rausch, dass er das überhaupt gemacht hat. Im Nachhinein hat er gedacht, wie bin ich mit diesem kaputten Auto? Das war super laut, als ich da hinterhergefahren bin und so weiter. Wie konnte ich das denn eigentlich machen? Und ich glaube, das sind diese Momente. Also es passiert irgendeine Ausnahmesituation und auf einmal reagiert man. Zack, 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 und macht irgendwie das, wie als wäre man gesteuert, ja. Und ich glaube, das passiert wahrscheinlich auch in diesen Extremsituationen, wenn solche Dinge passieren. Das kann man im Nachhinein gar nicht mehr so nachstellen. Ja.
Ja.
Und so.
Ja, bei uns gibt es da tatsächlich so eine, ich sag mal, so eine Art Innehalten, wo wir immer noch mal, also es heißt immer, es ist keine Situation so, dass man sofort agieren muss, sondern einmal ganz kurz stehen bleiben, sich die Situation angucken, ganz kurz überlegen, was mache ich jetzt hier eigentlich, und dann agieren.
Mhm.
Ne, dass man halt möglichst mit all seinen Sinnen viel Verstand da dran geht.
Mhm.
Das ist natürlich, ich sage jetzt mal Kabinenseite, Cockpitseite, die sind ja nochmal ganz anders. Ja, die haben ja für jegliche Situation irgendwelche Checklisten, die sie abarbeiten, für jeden Failure, der da vorne technisch angezeigt wird, gibt es da irgendeine Checkliste. Und das hast du in der Kabine nur, wir haben auch unsere Checklisten, die wir abarbeiten können und auch sollen. Aber für menschliche Komponenten ist das natürlich immer ein bisschen schwieriger.
Mhm.
Na, also ich sag jetzt mal so, im Umgang mit Passagieren ist dieses Innehalten auch immer mal ganz gut. Nochmal kurz so durch.
Ja, es ist jedem ans Herz gelegt, auch außerhalb des Flugzeugs, glaube ich. Wie ist denn eigentlich das muss ich dich jetzt nochmal fragen, wie ist denn eigentlich die Flugbegleiterquote? Sind das immer noch mehr Frauen als Männer?
Ist eine gute Frage. Das kann ich gar nicht so pauschal sagen. Ich glaube, wahrscheinlich ist der Frauenanteil immer noch ein bisschen höher, aber es sind auch sehr viele männliche Flugbegleiter. Und ich fühle mich da total schlecht, wenn ich das jetzt so sage, aber dieses männlich-weiblich-divers, das ist, ich weiß noch nicht, inwieweit es wirklich in der Fliegerei so angekommen ist. Deswegen spreche ich da jetzt mal nur von männlich und weiblich.
Ach so.
Und möchte damit aber auch niemanden ausgrenzen oder jemanden zu nahe treten.
Nee, wir meinen ja, ja, das, darüber habe ich jetzt auch noch gar nicht nachgedacht. Ja, das ist, aber gut, okay, das ist, du meinst jetzt so, dass, ja, dass man alle beinhaltet.
Genau, also ich weiß, das gibt es. Es werden alle beinhaltet. Ich weiß, es gibt Männer, die, also Frauen, die früher mal Männer waren und wahrscheinlich auch andersrum, dass das alles irgendwie da ist, aber ich weiß jetzt nicht, inwiefern dieses divers, also dass ich mich jetzt niemandem zugeordnet fühle, inwieweit das in der Fliegerei so schon Fuß gefunden hat tatsächlich.
Ja, okay. Okay. Naja, gut. Also dass man im Grunde sagt, man spricht gar nicht mehr in diesen Parametern oder was meinst du so? Dass man sagt, ja, es ist eigentlich gar nicht mehr wichtig, Männlein, Weiblein, was auch immer, sondern es ist, wir sprechen hier nur von Menschen und so. Ja gut, aber ich meinte ja so ein bisschen, wenn man es vom wie halt einfach wie
also ich glaube, ja, also wenn du das so pauschalisierst, glaube ich, haben wir immer noch eine höhere Frauenquote als Männerquote, aber es gibt auch sehr viele Männer.
Und bei den Piloten?
Ich glaube, da ist es immer noch eine Männerdomäne.
Ja, gell?
Also, ja. Auf jeden Fall, ja. Ich weiß, es gibt sehr, sehr viele Frauen mittlerweile auch im Cockpit. Das finde ich auch toll. Aber ich glaube, wenn man es da runterbricht, sind es immer noch deutlich mehr Männer als Frauen.
Hm. Eine Pilotin war nie eine Option für dich?
Also als ich mit der Fliegerei angefangen habe und man war so mit seinen ersten, auf seinen ersten Flügen, dachte ich auch immer so, ach, im Cockpit fliegen, das wäre auch schon was Tolles. Auf der anderen Seite muss man auch mal sagen, dass es gibt ja bestimmte Schemen, nach denen man irgendwie ausgesucht wird. Und ich glaube, ich von meiner Persönlichkeit her bin jetzt vielleicht auch ein bisschen zu emotional fürs Cockpit. Ne, was mir in der Kabine immer wieder zugute kommt, dass ich mich da irgendwie anpassen kann, in jede Situation rein versetzen kann, deeskalieren kann, ist vielleicht im Cockpit, wo du ein strukturierteres, rationaleres Arbeitsumfeld hast, bin ich vielleicht mit meiner emotionalen Art ein bisschen falsch oder fehl am Platz. Aber ich...
Ja.
Also, und dann muss man natürlich auch sagen, der Bewerbungsprozess und das, was du leisten musst, ne, also vom Kopf her, um überhaupt eine Ausbildung da zu starten, das ist ja schon enorm. Das sind ja wirklich super kluge Köpfe da vorne. Okay. Und alleine mit meinen Mathe-Skills, auch wenn ich es mir selbst nicht eingestehen möchte, wäre ich schon völlig fehl da vorne. Mathe ist jetzt nicht so meine Stärke. Okay. Oder Physik.
Also hättest du das so wie schluchzend, es hätte passieren können, du sitzt schluchzend am Steuer im Cockpit und weil du einfach sagst, ich habe heute einfach keinen guten Tag.
Ja, wahrscheinlich. Du warst so gemein zu mir vorhin.
Ja, genau, zu dem Co-Piloten. Ja.
Ja. Entschuldige dich, ich rede nicht mehr mit dir. Ja, Funktion.
Ja, sehr schön. Jetzt frage ich dich nochmal was Schönes zum Schluss. Und zwar, was ist denn deine absolute Lieblingsstrecke oder auch so dein Lieblingsarbeitstag, wo du sagst, auf was du dich am meisten freust, dass du sagst, okay, heute geht's da und dahin und ich habe mit diesen Leuten was zu tun oder... Keine Ahnung, was ist so der perfekte Flugtag?
Der perfekte Flugtag ist eigentlich, ich sag jetzt mal, mit Freunden an Bord. Ne? Also ich habe jetzt zum Beispiel nächsten Monat, freue ich mich richtig drauf, da habe ich zwei Destinationen, da fliege ich tatsächlich mit einer Freundin zusammen dahin. Da freue ich mich einfach drauf, weil ich weiß, so, du hast... eine Kollegin an Bord schon mal, mit der verstehst du dich super gut und egal welche Situation auf dich zukommt, du kannst dich auf diese Person immer zu 100% verlassen Und du weißt auch, dass wenn du dann vor Ort bist, also sprich in deinem Layover, da macht ihr euch eine richtig schöne Zeit. Da muss ich sagen, da sind mir dann die Ziele immer egal. Aber da freue ich mich richtig drauf. Und sonst, ich kann das mit den Zielen immer gar nicht so sagen, ehrlich gesagt. Also ich habe kein Lieblingsziel. Ich habe letztens irgendwann, hat mich mal jemand gefragt, was mein Lieblingsziel ist. Und da habe ich auch Spaß gesagt, zu Hause. In Frankfurt. Nach Hause kommen ist immer schön.
Ja, gut, okay. Mhm. Ja, das ist ja auch schön. Das ist ja auch was Schönes.
Ja, also nee, da ist auch viel Wahrheit dran, glaube ich, tatsächlich so in der Fliegerei. Der schönste Flug ist, glaube ich, immer nach Hause. Mhm. Aber so, ich für mich persönlich habe kein Lieblingsziel. Früher war es für mich Singapur, das fliegen wir jetzt leider, fliege ich nicht mehr an persönlich. Aber früher war ich immer super gerne in Singapur.
Okay.
Oder San Francisco. Aber.
Weil du Singapur gerne mochtest, sozusagen.
Ja, ich mochte das Land, ich mochte die Sicherheitslage vor Ort. Ja, da hättest du deinen Geldbeutel irgendwo hinlegen können, der wäre nicht abhanden gekommen. Ja, ich sag jetzt mal, wenn du abends ausgehst in der Crew, ja, dann hättest du 4, 5, 6, 12 Stunden später deinen Geldbeutel immer noch an derselben Stelle mit demselben Inhalt gefunden. Ja, weil einfach das Land auch so sicher ist. Und du da immer so viel sehen konntest und du hattest eigentlich auch immer schönes Wetter.
Ah ja.
Aber jetzt so aktuell habe ich tatsächlich keine Destination, wo ich mich am meisten drauf freue.
Oh Gott. Naja.
Also einfach, weil dafür ist unser Streckennetz so vielfältig und jedes Land, jedes Ziel hat irgendwie seine Vorteile, wo man irgendwas machen kann. Und so blöd es klingt, und wenn es manchmal einfach nur entspannen ist. Ne? Dass du einfach sagst, so, hier kann ich besonders gut entspannen. Weil ich weiß, hier ist das Bett besonders bequem, da habe ich ein besonders schönes Badezimmer, einen richtig coolen Pool. Es kommt immer so drauf an, auf was man gerade so sich auch mental einstellen möchte, worauf man am meisten Lust hat.
Ja, liebe Julia, ich würde sagen, wir sind am Ende angekommen. Ich danke dir sehr für diesen Einblick.
Ich danke dir für die Einladung.
Ja, in die wunderbare Welt der Fliegerei und hinter den Kulissen natürlich die gnadenlose Wahrheit. Aber ich finde, wir waren heute relativ, du warst sehr nett und freundlich und hast das eigentlich alles sehr schön beschrieben. Also es war jetzt so eine Stewardess, wenn ich das despektierlich sagen darf, sagt man heute nicht mehr, gell? Stewardess, sagt
man
nicht mehr.
Man sagt eigentlich Flugbegleiterin, aber
ja, Flight Attendant. Ist so wie Friseuse, oder? Sagt man auch nicht mehr.
Wahrscheinlich, ja. Aber also ich fühle mich jetzt persönlich nicht angegriffen. Ich finde auch zum Beispiel Saftschubse ist auch okay. Also ich fühle mich da jetzt nicht irgendwie niedergemacht, wenn einer zu mir sagt, ja, du bist nur Saft. Also okay, stopp, wenn er sagt, du bist nur Saftschubse, dann werde ich schon böse, weil ich sage so, ja, okay. Da ist viel mehr dahinter, aber ich bezeichne mich jetzt auch selbst mal als Saftschubse, ja.
Ja gut, Saftschubse habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht, aber das ist so ein bisschen, wie ich so meine Prägung, wie ich groß geworden bin. Ich hab das Gefühl, man hat früher irgendwie Stewardess gesagt. So, und das,
ja, man sagt das heute auch.
Das habe ich irgendwie so intus, deswegen meinte ich eben so, wie eine Stewardess packt aus, aber so investigativ waren wir dann doch nicht. Wir waren sehr nett, aber trotzdem, oder du warst sehr nett. Aber trotzdem gab es sehr, sehr viele interessante Aspekte, die wir heute beleuchtet haben, ja.
Ja, wir haben es oberflächlich mal kurz angekratzt.
Ja, gut. Den Rest können sich die Leute ja denken. Ja. Wunderbar. Also, dann sag ich mal, wie sagt man denn in der Fliegerei? Guten Flug oder wie sagt man? Petri Gutes. Heil sagt man ja irgendwie an.
Ahoi. Nee, guten Ahoi. Flug.
Okay. Das wünsche ich dir, ja?
Früher hat man noch Happy Landings gesagt. Ich weiß nicht, sagt man heute, glaube ich, auch noch Happy Landings.
Dann
schönen Feierabend.
Schönen Feierabend.
Vor allem ganz oft.
Ja gut, das sagt man auch generell, glaube ich. Okay. Dann wünsche ich dir einen schönen Feierabend, ja?
Dankeschön.
Mach's gut, ja? Vielen, vielen Dank. Ciao, ciao.
Ciao.